Hallo, liebe Zuhörer, hier ist der erste Brennercast, der Brennerpass Bundesliga Podcast der neuen Saison. Und ja, viele werden es nicht so gern hören, dass sie jetzt hören müssen statt lesen. Aber das ist mir egal, ich wollte mal was Neues machen und vor allem kann ich mir jetzt endlich einen Gast einladen und muss nicht mehr die ganze Drecksarbeit alleine machen. Deshalb heute bei mir im Brennercast-Studio mein Freund, Kollege, Nachbar, der begnadete Schauspieler und Komödiant Rüdiger Rudolph. Hallo.
Ja, hallo Bernie.
Meine Damen und Herren, hier ist die 250. Folge Brennerpass. 25 Jahre Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er wollte damals nur kurz um den Block, um Autowesten zu verkaufen. Plötzlich saß er in einem Podcast und jetzt hat er 250 Folgen absolviert. Er ist der 250-faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig as fuck gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der absolut reizlosen Kimme, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister vom Dedican City. Er ist mit ironischer Brechung, sagen manche, Mobilist und Militarist. Er ist der Poultry-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der absolut gottverdammt lustigste Mann in diesem unseren Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es handelt sich um Rüdiger Rudolph.
Guten Morgen, lieber Berni.
Gesponsert sind wir auch heute.
Von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr spendet oder gebt uns ein Zubrot über PayPal oder ihr schreibt mir, dann sage ich euch Kontodaten. Die Key-E-Mail-Adresse zu diesem Zwecke lautet bernie.meyer@gmail.com. Und an dieser Stelle, ich nenne ja eigentlich nie so Namen für unsere Unterstützer, weil ich möchte eigentlich auch ein bisschen die Privatsphäre gewährleistet haben. Mhm. Aber ich nenne jetzt mal zwei Vornamen. Denn unsere Freunde Manuel und Stelian sind dermaßen grandiose und verlässliche Säulen dieses Podcasts, Rüdiger.
Ja.
Ohne die ging es eigentlich gar nicht.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank.
Ja. Unser Thema heute, passend zum Jubiläum, Nostalgie. The Pros and Cons.
Ja.
Kann man sagen, ne?
Ja.
Unser Gast heute?
Der Geist der vergangenen Weihnacht.
Sehr gut. Und ja, ich fange an mit Fake-Hörerpost.
Ach, du auch? Lustig, ja. Ja. Sag mal.
Ja. Also eins hat sich schon erledigt.
Ja.
Rilana Maria Westphal aus Naumburg an der Saale schreibt, lieber Rüdiger, lieber Bernie, ich höre euren Podcast erst seit ein paar Wochen und finde ihn wundi, wundi, wunderbar.
Ja, das ist so ein, das sagt man in Naumburg an der Saale so. Ja. Es dauert einen Moment, aber lohnt sich, finde ich. Ja?
Jetzt habe ich herausgefunden, dass ihr bereits seit 5 Jahren podcastet und früher ein Fußball-Podcast wart.
Ja.
Dürfte ich da mal einen Ausschnitt hören?
Oh Gott.
Ja, und das haben wir jetzt gemacht, weil unser Intro, musst du niesen?
Ja.
Okay, ich duck mich. Eine Explosion der Sinne, wie man auch sagt.
Mhm.
Genau. Den Ausschnitt hatten wir jetzt gehört. Das war das Intro der Sendung.
Ja.
Ja.
Mensch, so war das damals, ne?
Ja. Hast du noch Anmerkungen zur ersten Sendung? Ich hab dir ja geschrieben, dass ich es ziemlich kacke fand.
Ich habe es nicht ausgehalten, mir sie anzuhören.
Weißt du was, ich finde es...
Ich brauche keinen Ricky Gervais mehr gucken. Ich reicht, wenn ich mal die ersten Folgen höre.
Ja, das war die Office-Brennerpass-Style, ne?
Ja.
Ich finde, es war unnötig ernst.
Ja.
Unnötig auf Fußball fokussiert.
Ja.
Und auch.
Wobei auch andere Dinge, die nötig gewesen wären, dann nicht drin waren.
Zum Beispiel?
Nee, dass ich vielleicht mal ein Spiel vorher gucke oder so.
Ist dir auch aufgefallen, dass ich damals den Downbreak, das könnt ihr übrigens hören, wenn ihr Soundcloud, Bernie Meyer, Rüdiger Rudolph und Brennercast eingebt. Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich diesen Downbreak total überbordend angekündigt habe.
Ja. Und dann ist der relativ. Also damit käme ich nicht mehr durch.
Nee. Du wusstest, glaube ich, einfach gar nicht, was ich von dir will. Wir haben uns da nicht wirklich abgesprochen.
Ja. Ach, ich glaube, wir haben das schon so in ein, zwei Sätzen schon mal so die Idee gehabt. Aber immerhin ist er schon drin, finde ich.
Ja.
Da war ich überrascht. Ich wusste nicht, dass ich das von Anfang an gemacht habe.
Ich glaube, das hatten wir bei unserer ursprünglichen Redaktionskonferenz, wenn man es so nennen kann, hatten wir das.
Das war irgendeine Fahrt mit der S-Bahn von der Scheinbar nach Hause. Das war die Redaktionskonferenz.
Absolut. Aber das war, glaube ich, der einzige Agenda-Punkt, den wir hatten.
Ja.
Mach doch mal so einen Daumen. Mir gefällt der Satz, Rüdiger Rudolf breaks it down for you, habe ich gesagt.
Ja. Ja. Nee, ich wusste, dass das Wort downbreaken bei dir gut ankommt. Pass auf, weil jetzt sind wir wieder Redaktionskonferenz. Also Scheinbar ist so ein Auftrittsort, wo ich wahrscheinlich einen Auftritt gemacht habe. Mhm. Und da haben wir eigentlich über meinen Stand-up geredet. Mhm. Guck mal, jetzt werde ich schon nostalgisch. Wir reden über, nur über Sachen von früher. Mhm. Und damals hatte ich noch als Hauptthema meines Stand-ups war so das Leben mit Baby und Kleinkind zu Hause und durchschlafen und sowas. Und hast gesagt, naja, Rüdiger, hast gesagt, du musst den Leuten das, was hast du gesagt in die Richtung von, du musst das denen erklären, dieses Berlin-Mitte-Leben, so das mit allem, was die Leute sich darunter vorstellen und so und mit Kindern und sonst was und so und sagst, du meinst, ich muss denen das downbreaken. Ja, und dann warst du ganz, das downbreaken gesagt. War ich
ganz websig auf den Begriff downbreak, ne?
Vielleicht.
Ja. Ich habe noch eine Hörer-Mail.
Ja, bitte.
Ach. Sami Rimitschka aus Hennstedt-Ulzburg.
Sag mal, gehst du eigentlich vorher mit der Finger über eine Karte oder? Nee.
Manchmal.
Manchmal, okay, okay.
Schreibt, hi, Sami hier, big fan of yours. Ich mag vor allem eure Dynamik, auch wenn ich nicht wie ihr Zeit habe, den ganzen Tag Serien zu schauen. Hey. Wie würdet ihr die Rolle des jeweils anderen im Podcast beschreiben, würde mich mal interessieren.
Sehr interessant.
Ja.
Sehr interessante Frage, Sami. Ich habe dieser Tage ein Buch gelesen. Ich hole ein bisschen aus, weil es auch so eine gute Frage ist. Ich habe ein Buch gelesen, Comedy für Profis, von meinem Freund Stefan Lehnberg, den du auch kennst. Wir haben zusammen mal eine Lesung gemacht.
Kenne ihn.
Auch in der Scheinbar, jetzt kommst du zum dritten Mal. Und der beschreibt zum Beispiel so verschiedensten Arten von Comedy, geht so die verschiedenen Genres durch und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich im Bereich Comedy, jetzt ist die Frage, ob wir uns überhaupt zuordnen wollen, aber gibt es den Begriff des komischen Duos. Mhm. Der besteht immer aus einem komischen und einem straight man. Also so der Bier ernst ist oder sozusagen auch die Handlung vorantreibt und halt den Sidekick. Das ist die Frage, ob man das auf uns so anwenden wollte. Es gibt auch welche, die aus zwei komischen Charakteren bestehen, zum Beispiel Dick und Doof. Mhm. Was selten ist, was eine große Seltenheit ist, was aber vielleicht deshalb so gut bei denen funktioniert, weil Dick so einen Hochstatus hat. Er versucht immer, obwohl er genauso arm ist wie doof, noch gut auszusehen, macht sich seine Fliege zurecht, setzt sich den Hut wieder auf. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Bernd?
Er will der Straight Man sein, ne?
Er will der Straight Man
da
sein.
Da liegt die Komik in dem Versuch, der Straight Man zu sein.
Und es zu behaupten.
Und in dem Scheitern, ja.
Ja, genau. Und dass er behauptet, dass er klüger ist.
Wie ich das sehe?
Ja.
Sag doch erstmal du, wie du es siehst.
Stimmt, jetzt habe ich so lange, ja. Unsere Rollen? Nee, unsere Rollen haben sich so gefunden im Sinne von, du hast den Computer, da steht der Ablauf, du bist der Chefredakteur, wobei ich die Reportagen mache.
Bist du mein Andrak oder bist du mehr? Was würdest du sagen? Ich sag gleich meine Meinung dazu.
Naja, ich bin mehr und vielleicht auch weniger. Im Sinne von, ich glaube, der Andrak hat.
Ah, okay, Andrak vielleicht war. Feuerstein, nehmen wir Feuerstein. Obwohl, der hat wahrscheinlich auch mehr gemacht, als wir.
Ich glaube auch, Feuerstein hatte die Fäden in der Hand, glaube ich. Der wusste so, also wo die Sendung hingeht. Mhm. Der hat mal gesagt, der Schmidt war so ein Schnellschießer. Mhm. Der war genial in schnellen Momenten, aber dann halt auch. Nee, das schnell gelangweilt, das habe ich jetzt dazu erfunden.
Das kann gut
weil
sein.
Weil ich es bin. Aber dass er ein Schnellschießer war, hat er gesagt.
Ja.
Ja. Ich weiß es nicht.
Du bist auch ein Schnellschießer, würdest du sagen?
Manchmal.
Hm. Okay, gut. Also ich sehe es, ich war auf der Suche nach einem Comedic Sidekick. Mir war es eben nicht so wichtig, dass, als wir damals über Fußball berichteten, dass du dich mit Fußball so gut auskennst, sondern einfach, dass du, ja.
Stimmt, ist auch in der ersten Folge drin, sagst du das ja auch.
Ja, ja. Durch deine Entertainer-Qualitäten, weil du ja keine Ahnung von Fußball hast, Rüdiger. Aber eigentlich tatsächlich durch eine andere Sicht der Dinge auf das Thema Fußball. Ich finde, sehr schnell hat sich das zu einer Freunde waren wir vorher schon, aber zu einer Podcast-Freundschaft entwickelt und zu einer, ja, vielleicht vom Redeanteil nicht immer gleichwertigen, aber ich würde sagen von der Tragweite unserer Persönlichkeit.
Strahlkraft.
Ist es ein gleichwertiger Podcast. Ich habe halt die Abläufe schon so, die Ablaufzügel in der Hand.
Ja.
Meine Herangehensweise ist vielleicht ein bisschen strukturierter als deine. Mhm. Aber ich könnte mich nie und nimmer alleine hinsetzen, weil das nicht funktioniert. Also der Straight Man, den ich manchmal bin ich natürlich auch albern, aber der Straight Man, den ich versuche zu geben oder bis okay. der sich ergibt als unser Dings,
ja.
der würde auch gar nicht funktionieren, wenn ich dich nicht als mein Reflektor hätte.
Ja.
Ja.
Da siehst du, eigentlich habe ich nur gezögert zu sagen, Bernie, ich glaube, so ist es, du Straight Man und ich den Quatsch dazwischen.
Ja, Quatsch, würde ich nicht sagen.
Wenn ich das über mich selber sage, geht das schon. Aber du machst ja auch Witze. Und ich will ja auch über
die. Du ignorierst,
ja. Ja, genau. Und deshalb habe ich es nicht gesagt. Und deshalb habe ich es nicht gesagt. Das stimmt übrigens nicht.
Nein.
Ich lache nur manchmal an anderen Stellen, als du denkst.
Du bist einfach geistig, mach mal schon einen Ablaufpunkt weiter.
Ja, das muss ich auch.
Ich glaube einfach.
Ich kann schlecht. Vielleicht höre ich einfach. Manchmal höre ich an unsere Podcast-Folgen rein. Dann stelle ich fest, Mensch, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich höre da manchmal nicht richtig zu. Ah. Okay, jetzt wisst ihr es.
Ich glaube, dass wir eigentlich im Grunde genommen mit dieser Konstellation schon auch, oder wir, ich bin sehr zufrieden mit dieser Konstellation. Ich habe nur manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich müsste der Rüdiger noch mehr sagen, noch mehr Takes haben, sich noch mehr einbringen. Und dann schwanke ich manchmal zwischen, ich lasse ihn nicht und er nimmt das Heft des Handelns manchmal nicht genug in die Hand. Es ist aber, meistens ist es immer eine Mischung aus beiden.
Ja, die Sache ist, pass auf, jetzt geht es ja immer tiefer, aber manchmal ist es natürlich auch so, du hast, glaube ich, auch eine Struktur.
Ja.
Und dann sage ich, dann nehme ich das, dann sage ich Dinge, aber das sind andere, als du erwartest.
Ja.
Und dann guckst du mich manchmal enttäuscht an.
Und dann mache ich aber weiter.
Dann guckst du so, aber da wollte ich doch gar nicht hin.
Ja, ja. Ja, das stimmt.
Und deshalb haben wir demnächst eine Redakteurin.
Ja, wer soll die bezahlen, Rüdiger?
Die beiden mit den Vornamen, die schönen.
Manuel und Stelian,
ja.
Okay, ja, okay. Stimmt, ja.
Ja.
Eine Redakteurin oder eine Producerin wäre überhaupt eigentlich ganz gut. Wir wünschen uns ja immer wenn wir so einen Relaunch des Podcasts machen, wünschen wir uns ja jemand, der uns am Ende der Sendung sagt, übrigens, das war Bullshit, das war schlecht, das könnt ihr besser machen, so nicht, das war ganz falsch.
Ach, das wäre toll, oder?
Ja, der uns quasi, die uns die Leviten liest.
Ja. Na gut. Du, ich habe auch noch Hörerpost.
Ja, bitte.
Pass auf, ich habe eine E-Mail habe ich gekriegt von Vanessa Beifang aus Renneroth. Die hat gefragt, sag mal Jungs, habt ihr eigentlich Geld ausgegeben beim Black Friday?
Oh, ja, ich muss zugeben.
Ja?
Ja.
Echt?
Du?
Ich hab kurz überlegt, ich glaube, mein Handy macht nicht mehr lange. Aber auch im Black Friday ist ich. Andererseits funktioniert es auch noch. Vielleicht geht es auch nächste Woche kaputt und ich denke, scheiße, hättest du mal. Hm. Aber irgendwie denke ich auch, ich muss es so lange benutzen, wie es noch geht.
Ja, mir ist es ein bisschen peinlich, weil ich diese Konsumaufforderungen ich möchte mich denen einfach gerne widersetzen.
Natürlich.
Aber dann habe ich gesehen, dass dieses Spiel The Last of Us Teil 2 okay. im Angebot war und dann dachte ich, naja, komm, jetzt sind bald so stillere Wochen und dann, wenn ich da so ein Spiel habe, was ich ein bisschen spielen kann. Da
freut man sich, wenn ein paar Zombies zu Besuch kommen.
Ja, genau, so ist es.
Wie viel Prozent hast du gespart?
Du
musst keine absoluten Zahlen nennen.
Ich glaube von 60, 70 Euro auf 40.
Ja, ist
okay.
Das klingt nach 38%.
Ja, aber zum Thema Sonderangebot hätte ich gleich was aus unseren News der Woche.
Ah, News der Woche, dann bitte.
Kennst du diesen Supermarkt, der Rettermarkt Surplus? Also nicht Surplus, sondern Surplus?
Nee.
Das ist in der Wilmersdorfer Straße, ich da am Freitag. Und hat mir meine Partnerin gezeigt, kannte ich auch nicht. Das ist ein Supermarkt, der quasi fast, der im Prinzip abgelaufene Sachen verkauft. Geil. Also, und die immer noch gut schmecken, also es ist halbwegs gewährleistet, dass die noch voll okay sind und wahnsinnig günstig sind. Und da wird halt nichts weggeschmissen, sondern wird das Zeug verkauft.
Verstehe.
Das geht von Spezi-Flaschen über Kokos-Soja-Joghurt bis Gemüse, was natürlich nicht abgelaufen ist, also nicht sichtbar zumindest, und Obst. Schöner Tee, schöne Accessoires, kleine Rasierapparate, also überwiegend schon Lebensmittel, Supermarkt-Zeugs.
Ja.
Aber also ich hatte so einen Spaß, Rüdiger. Ach. Es hat so Spaß gemacht.
Und verstehe, und sichern die sich, also was ist, wenn dann zu Hause machst du die Joghurtpackung auf und dann ist da doch Schimmel oben drauf? Das du, Risiko gehst du dann halt ein.
Ja, wie das rechtlich abgesichert ist, falls das deine nächste Frage wäre, weiß ich nicht.
Naja, ja.
Aber erstmal habe ich sehr viel Spaß gehabt.
Ja, das glaube ich.
Und ich habe mir.
Ist auch total sinnvoll.
Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Und das kurz vorher hatte mir nämlich meine Freundin erzählt, dass man jetzt in den meisten Kaffeeläden und To-Gos einfach nicht mehr diese Becher annehmen darf, deine eigenen Becher, die du mitbringst, sondern die müssen jetzt, weil quasi wenn du denen einen Becher gibst, setzt du sie ja der Risiko des einer Infektion aus.
Ja.
Deshalb geben sie dir Plastikbecher. Und jetzt ist ihnen wieder alles voll mit Papp- und Plastikbechern. Und es ist tatsächlich so, ich habe danach gelesen, dass sich in der Corona-Zeit die Menge von Leichtverpackungsabfällen im Schnitt um 20 fucking Prozent erhöht hat. Kannst du dir vorstellen, was das in Recycling oder beziehungsweise in Müllkosten umgerechnet ist? Es sind Millionen, Milliarden von Müll, den du zusätzlich entsorgen musst. Es kostet ja Geld, Müll irgendwo hinzuschicken oder zu entsorgen. Mhm. Das ist unfassbar. Mhm. Und tatsächlich ist dieses ganze Corona-Dings ein riesen Rückschritt. Es gibt auch total viele Recycling-Unternehmen, die insolvent gehen oder in Existenznot geraten, weil nicht mehr so viel recycelt wird, weil so viel Wegwerfverpackungsmüll produziert wird in der Corona-Krise. Ist ein Riesenproblem, über das wir bisher kaum Bescheid wussten. Mhm. Kann man mal googeln, ist kein Spaß.
Ja. Verstehe, also Recyclingunternehmen, die, das heißt, der größte Teil von diesen Wegwerfverpackungen wird eben nicht recycelt.
Ja, also es kommt halt zu viel einfach.
Ja, ja, okay, ach so.
Es kommt zu viel Plastik, was nicht recycelbar ist.
Okay.
Deshalb geht das Recycelbare zurück, daher kommt die Krise.
Okay.
So ist die Logik. Und dazu kommt ein niedriger Ölpreis gerade. Hm. Deshalb kommen Kunststoff-Neuware noch viel, viel billiger auf den Markt.
Oh je.
Und übertrifft das viel teurere Recyclingmaterial. Links. Mhm. Der Markt gewinnt und der Markt sagt, weg mit dem Recycling-Scheiß, viel zu teuer.
Ich habe auch immer mal gelesen, dass DM oder irgendwas, irgendjemand hatte auch so aus Sperrholz oder aus Bambus so Einmalbesteck und sowas ins Programm aufgenommen. Sowas passiert immer mal wieder, auch die Hersteller, die sonst was mit Plastik machen. Das Problem ist, es kaufen einfach zu wenige, sie können es nicht machen.
Ja, jetzt ist es so, dass die Bundesregierung gerade das Plastiktütenverbot beschlossen hat.
Ja.
In Supermärkten, was ein bisschen eine Farce ist, weil das hätte man vor 5 Jahren machen müssen. Die Supermärkte machen es jetzt eh alle sowieso eigentlich schon, zumindest die, wo ich so einkaufe. Und selbst bei meinen Eltern auf dem Dorf ist es so.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein sehr geringer Anteil von der Plastikverschmutzung, die wir gerade haben. Das ist gar nicht das wirkliche Problem, dieses Plastik. Das zäumt das Pferd quasi von hinten auf, falls man das noch sagt.
Mhm.
Klar, man muss es schon okay, wenn man es verbietet, aber es ist ein bisschen. Also da kann man sich jetzt nicht auf die Schulter klopfen, weil man jetzt damit mal um die Ecke kam, nach 13 Jahren irgendwie.
Na gut, ja.
Ist das nächste Problem.
Ja.
Weil wir gerade bei Wirtschaft sind, Rüdiger.
Eins meiner Lieblingsthemen, ja.
Hast du gelesen, dass Günther Oettinger, du kennst ihn noch?
Der so gut Englisch kann.
Der ehemalige EU-Kommissar, der mit dem guten Englisch, dass der sich jetzt im ersten Jahr nach Ausscheiden aus der EU-Kommission lässt er sich, die müssen sich das genehmigen lassen, 13 neue Beschäftigungsverhältnisse.
Hm. Naja.
Okay, da gibt es eine Liste der Nebenjobs. Willst du wissen, was er zum Beispiel macht?
Ja.
Er ist Aufsichtsrat der Tunnelbohrfirma Herrenknecht.
Das doch.
Und er sitzt im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters.
Ich dachte, das wäre eine Partyreihe im Bergheim.
Er sitzt im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters Amundi. Und ist Beirat der Beratungsgesellschaften Deloitte und Kekst CNC oder CNC. Hm. Und er ist Kurator bei der Freiburger Denkfabrik.
Mhm.
Und die Kommission muss aber jetzt noch entscheiden, jetzt pass auf, ob Oettinger den ungarischen Innovationsrat leiten darf. Das hat sich nämlich der Viktor Orban von ihm gewünscht. Der hat gesagt, Günther.
Ist das ein Witz von dir oder ernsthaft?
Nein, das ist kein Witz.
Okay.
13 Nebenjobs. Hm. Die klingen alle nicht so, als wären sie wirklich.
Du findest, das klingt unlauter?
Ehrenamtlich. Das klingt wahnsinnig unlauter. Ich finde, darin offenbart sich wirklich ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass tatsächlich Leute, die viel Geld verdienen, ihren fucking Hals nicht voll kriegen. Ich finde, es ist wirklich ein Problem, nicht nur bei der Verteilung von Geld und Kapital, sondern tatsächlich auch in der Außenwirkung, finde ich.
Ja. Tja.
Okay. Weißt du, was auch noch ein Problem ist? Mhm. Ich bin jetzt nur so im Negativ, 250 Sendungen, ne? Ich bin nur so im Negativ-Talk irgendwie. Ja. Ich habe in den letzten Wochen viel über Femizide gelesen. Ist dir das zufällig auch untergekommen?
Nicht im Speziellen, ne? Was hast du gelesen?
Ja, dass Leute halt, dass Männer Frauen umbringen.
Ja.
Da gab es jetzt wieder so ein Tötungsdelikt in Nürnberg. Mhm. Und es ist wirklich immer, es ist erstaunlich bei diesen Artikeln, das behaupten jetzt nicht nur Feministinnen, sondern wie sehr man sich immer drumherum scharwenzelt.
Ja, genau.
Dass das tatsächlich einfach, dass ein Femizid ist, dass da ein Mann.
Genau.
Sich nicht im Griff hat, ist natürlich ein kolossales Understatement, ja. Einfach seine Frau umbringt. Weil genau. Es halt auch,
das wird dann
tatsächlich, weil es ein bisschen so Habitus ist in der Kriminalgeschichte.
Das Wort, hinter dem das verschleiert wird, ist meistens Familiendrama.
Absolut.
Oder genau. Beziehungskrise.
Ja, genau. Ja.
Krise, okay. Nee, Beziehungsdrama, ja.
Ja, das macht mich vollkommen irre, wie lapidar das behandelt wird, auch in den Medien.
Ja, und wie es so umgedreht wird auch und ja.
Ja.
Und das nee, da auch noch, nicht, aber es ist so Opfershaming auch, ja.
Ja, es werden auch meistens dann noch, tatsächlich liest du manchmal in der Zeitung oder in den Reportagen auch nochmal so komische Herleitungen wie, ja, die Frau war ja auch in letzter Zeit sehr abweisend zu ihm.
Ja, oder genau, so. Ja. Oder er hatte auch viel Stress.
Ja,
ja.
Ja,
ja ist so ein bisschen, ist, die Wortwahl ist manchmal seltsam. Ein bisschen auch Fahrradunfälle mit tödlichem Ausgang. Ein Opel Zafira fuhr einen 12-Jährigen um. Warum ist das wichtig, dass das ein Opel Zafira war? Also warum bekommt das oft so einen Namen? Aber es steht ganz oft, es ist wirklich so.
Mhm, interessant. So,
warum ist das wichtig so? Und der Radfahrer trug keinen Helm. Aha, ja gut, ja dann hat er es nicht anders verdient. Ich, ja, seltsam. Hm.
Okay, da steht jetzt in unserem Show-Description steht dann jetzt Oettinger, Femizide, Autounfälle.
Mhm. Schön, naja, ne? Würdest du das hören wollen? Natürlich.
Von uns möchte ich alles hören.
Von uns? Gut. Das können wir nach 250 Folgen konstatieren.
Unser Freund Passun. Du weißt ja, du kennst ja den alten Passun, mein Passun Running Gag. Ich gucke auf die Startseite von Twitter, weil ich gucke, ob da Menschen sind.
Ja.
Lese die ersten fünf, überfliege die ersten fünf Tweets, weil mehr sehe ich nichts. Und bevor ich scrollen, tue ich ja nicht. Mhm. I never scroll.
Ah.
Aber es steht meistens was von Passun da, ne?
Bezieht sich das nur auf Twitter oder im
Allgemeinen? Nee, auf Twitter.
Auf Twitter, okay.
Und diesmal hat Passun wirklich, hat er was geschrieben, und zwar, er glaubt, Böller haben eine bessere Lobby als Stand-Up-Comedy.
Da hatte ich kurz überlegt, ob ich kommentiere, bei den Stand-Up-Comedians sind aber auch ein paar echte Knaller dabei. Da habe ich gedacht, dass du das liest und dann habe ich es sein lassen.
Aber das hätte ich ganz gut.
Ich fühle mich auf Twitter von dir beobachtet. Ja, ach, das hätte jetzt gefallen, ja?
Das hätte mir gefallen, ja.
Mhm.
Ja.
Gut, dann.
Das finde ich, wäre ein echter Rudolf gewesen.
Ja, ein echter Rudolf.
Ja.
Wer hat schon einen echten Rudolf zu Hause hängen?
Ich mochte Böller vor Corona auch nicht. Ich glaube, wir reden jedes Jahr darüber, dass ich irgendwie wirklich Angst habe vor, wenn ich rausgehe.
Ja.
Habe ich mir erzählt, dass wir mit dem Nachbarsjungen vor 2 Jahren oder so draußen waren, um 0 Uhr, und der hatte einen Helm getragen.
Das finde ich vernünftig.
Und ich dachte so, wow,
ja,
nicht schlecht,
ja,
hat er recht.
Oder also Schutzbrille, Schallschutz, Kopfhörer. Ganz unangenehm finde ich immer zum Beispiel, um diese eine Sache zu sagen, wenn man in Berlin U-Bahn fährt an Silvester und kommt dann so die Treppen hoch und dann stehen wir oben irgendwelche und schmeißen in diese Gänge hinein die Böller. Das ist so ekelhaft und laut. Ja.
Ja, auch nicht so ganz ungefährlich.
Nicht ungefährlich.
Angenommen, Entschuldigung, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöder, wenn du bist eine schwangere Frau, jemand wirft dir einen Böller entgegen, du erschrickst, stolperst und.
Ja.
Also.
Ja.
Ich weiß nicht. Worauf der Mensch beharrt, ne? Und ich wollte eigentlich dann sagen,
gehört zu Deutschland.
Wenn ich kommentiert hätte, hätte ich geschrieben, Böller haben eine bessere Lobby als Stand-Up-Comedy oder Stand-Up-Comedians, und ich hätte dann geschrieben, und Weihnachten eine bessere als Gesundheit.
Ja.
Weil da ging gerade die Diskussion, klar. Das war gerade zu, glaube ich, zu Zeiten, wo der Armin Laschet auch sein legendäres, der härteste Nachkriegswinter
yeah, right.
ever.
Ever.
Ja. Okay. Ah. Hast du noch was zum Thema Politik und Zeitgeschichte?
Politik und Zeit, das ist ja geradezu, natürlich habe ich was dazu, aber nee, ich habe nichts dazu. Ist mir peinlich, dass ich nichts dazu habe, aber ich blätter hier durch meine Aufzeichnung. Nein, habe ich nicht.
Okay. Dann kommen wir zum Kulturteil.
Ach, endlich.
Kultur. Rüdiger, du hast Tatort gesehen, ne? Rüdiger Rudolf hat für den Brennerpass sich als Korrespondent ins Feld geworfen und hat des, wie viel sind es, 50 Jahre
Tatort? 50 Jahre Tatort.
Jubiläum. Mhm. Das Dortmunder Ermittlungsteam mit Gastauftritt der Münchner.
Richtig, ist eine Doppelfolge.
Wird nächste Woche fortgesetzt.
Ja, ist eine Doppelfolge. Der Teil sozusagen spielt hauptsächlich in Dortmund, aber die Münchner kommen schon zu Besuch. Ende der Folge haben sich auch Hauptakteure dieser Folge auf dem Weg nach München begeben.
Ein kriminalistisches Klassiko quasi.
Sehr gut, dass das noch nirgendwo gelesen habe. Ja, sehr gut, kriminalistisches Klassiko. Das könntest du twittern. Tweeten. Genau, nächste Woche geht's nach München, habe ich schon gesagt. Genau. Und ich habe es mir angeguckt.
Yes.
Ja, es kommt drin vor, ein Femizid, Bernie, um das direkt mal anzuschließen. Es geht um die Mafia.
Ja.
Also Mafia im Ruhrgebiet.
Ja.
In Dortmund. Aber auch so und es geht so in die kleinste Zelle hinein. Es ist ein Kammerspiel quasi. Es spielt alles in einem kleinen Restaurant, das an einer völlig unscheinbaren Straßenecke, ich glaube in Dortmund-Klei heißt das, glaube ich, liegt. Was aber natürlich verkehrstechnisch irre gut angebunden ist als Umschlagplatz. Junge Familie und die von dort aus werden Drogen immer jede Woche umgeladen. Deshalb hat die Mafia denen auch das Restaurant bezahlt, diesem jungen Paar, ein Mann aus Kalabrien und seine deutsche Frau. Und genau, und irgendwann lagern die auch nicht nur oder schlagen die nicht nur Drogen bei denen um, sondern auch noch ein hohes Tier, aber schon eine etwas höhere Funktion, also ein mehr als ein Soldat, ein Mafioso, der bereits in anderen deutschen Städten aktiv war, wird bei denen sozusagen geparkt. Und weiß nicht so recht wohin, weil nach Hause kann er nicht, überall wartet das Gefängnis auf ihm, die Polizei ist auf ihren Fersen. Genau. Darum, das ist so die Handlung. Letztendlich, ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr erzählen soll. Darf ich das spoilen?
Weiß ich nicht.
Ist also auch egal.
Als Connoisseur deutscher Schauspielkunst, wie war dein Eindruck?
Du, die Schauspieler sind alle, nee, es stimmt nicht. Es ist schwierig. Es war nicht unspannend. Mhm. Mir gefällt die Tonalität nicht.
Okay.
Ich verstehe nicht, warum alle so maulig miteinander sind. Ich muss dazu auch sagen, ich habe vorhin eine Folge Ted Lasso geguckt. Ich war vielleicht... Damit nehme ich schon wieder alle Kritik wieder raus. Damit entschärfe ich das sehr.
Nein.
Aber
ich bin ganz nicht, bei dir.
Dass der Jörg Hartmann heißt er, ne? Den du auch aus Weißensee zum Beispiel kennst. Der spielt da den Hauptkommissar, dessen Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe. Dass der ein mauliger Typ ist, ist seine Figur. Warum alle anderen auch noch so rummaulen müssen, verstehe ich nicht. Und das wirkt auf mich so unnatürlich. Es ist so, dann ist das manchmal so unbeholfen und hölzern. Und ich fand auch den Soundtrack ein bisschen seltsam. Und ich habe mir das angeguckt, es war nicht langweilig. Ich habe gedacht, na gut, es war jetzt heute nicht so gut, aber nächste Woche kommt ja dann die Folge von Dominik Graf. Das wird dann bestimmt sehr, sehr gut. Und ich gucke mir die Folge bis zum Abspann an und Bernie, oh Schreck, oh Graus, das war die Folge von Dominik Graf.
Oh.
Ja.
Ist diese Mauligkeit nicht ein absolutes, ein signifikantes Merkmal von deutschen Krimis? Sind nicht alle ständig immer nur maulig?
Ja, ich weiß auch nicht.
Und ist es tatsächlich nicht, ist es natürlich, wenn man in so einer Branche arbeitet, sage ich mal, mit Mord und Totschlag, ständig konfrontiert wird, impliziert es vielleicht natürlich schon, dass man so eine inhärente Mauligkeit auch kultiviert.
Ach.
Aber eigentlich ist es doch tatsächlich unrealistisch, ständig so zu sein, oder?
Das ist wirklich alles nur auf den ersten Blick. Ja, die müssen so sein, weil es ein hartes Bild. Ich weiß nicht, wenn ich Leute sehe, die es jeden Tag machen, keine Ahnung, ich denke jetzt zum Beispiel an The Wire, wenn die abends einen trinken sehen, wie die miteinander reden, wie, auch da muss doch Raum für, weiß ich nicht, man kann sich doch nicht ein Leben lang, 50 Jahre lang Tatort angiften. Warum sind die alle so ätzend miteinander?
Rüdiger, ich glaube, du bist da an einer ganz heißen Spur. Also einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel dran. Ich glaube wirklich, du fasst in Worte, was mich am deutschen Krimis wirklich auch echt so stört. Nämlich diese Stimmungsgleichheit.
Ja. Ist auch, der Punkt ist, ich gucke ja nicht oft Tatort.
Nein, das muss man dazu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wovon wir reden, so genau. Ne?
Trotzdem, ich gucke so alle 5 bis 10 Jahre mal ein oder 2. Okay. So, aber pass auf, ich mache an und wir hatten vorgesagt, Ted Lasso guckt und meine Frau sitzt auch neben mir und ich sagte, ich wollte nicht mitgucken, die war schon mit etwas anderem beschäftigt, hörte aber im Grunde genommen den Fernseher mit. Ich sag, das ist lustig, 50 Jahre, da hat es ja vom Ton her nichts verändert. Das klingt ja wie ein Tatort von vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Stimmt, sagt sie. Nur so im Nebenhinein ist genau das Gleiche, es ist der Ton. Na gut. Mhm. Und dann immer wieder Sachen nämlich raushauen. Was ich was, da wird erzählt, wir fahren 240 auf der Autobahn. Dann sieht man von der Autobahnbrücke das Auto vorbeifahren. Das ist ein sehr auffälliger gelber Sportwagen. Und dann fährt er in der mittleren Spur und links und rechts ein Auto. Soll ich dann erzählt kriegen, dass sie beide auch 240 fahren? Das ist banal, natürlich. Und da sind auch vielleicht eine Minute vergangen. Und ich kann mir das erklären mit, ja gut, da muss der halt mal langsamer fahren oder will gleich die Spur wechseln und fährt jetzt halt langsamer. Aber wenn es das einzige Bild, was ich habe von außen, von dem Bild, von diesem Auto, wo ich vorher erzählt gekriegt habe, die fahren 240. So, warum? Na gut, vielleicht war zu wenig Zeit, zu wenig Geld, ich weiß es nicht. Dominik Graf finde ich ja nämlich wirklich eigentlich ganz, ganz
toll. Ich weiß.
Ja, so. Aber gut, ich gucke mir auch nächste Woche den Tatort an.
Ja, da gucke ich vielleicht mit.
Trotzdem war es spannend, trotzdem sind viele Schauspieler gut. Das Milieu, es ist, also das, was da gewollt wurde, war nicht uninteressant. Du hast nach den deutschen Schauspielern gefragt,
Ich habe deutsche Schauspielkunst. Damit wollte ich nicht eventuell mit Migrationshintergrund.
Nee, pass auf. Es ist, glaube ich, genau. Es ist also dieser Killer, der ist auch Mörder, aber der lebt vielleicht in München, hat auf jeden Fall auch eine deutsche Agentur. Ich habe es natürlich alles nachgeguckt. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Der sieht aus wie ein junger, sieht ein bisschen aus wie Martin Sheen. Mhm. Ja. Der macht das sehr, sehr gut.
Mhm.
Alle sind gut.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich immer so uneinverstanden bin mit den Schauspielern, auch wenn ich mich hier manchmal so ein bisschen despektierlich äußere. Ich glaube, es ist oft eigentlich eher, der Ansatz ist, glaube ich, oft der, der mich mehr stört als die Schauspieler. Ja. Ich glaube, Schauspieler sind, die machen schon auch, was man ihnen sagt.
Ja, du, ja, die beiden Münchner sind aber schon irgendwie lustig, finde ich. Also die sind so onkelig.
Die sind sehr onkelig mittlerweile. Du lieber Himmel. Die sind so onkelig, dass es mich wirklich teilweise schon nervt, weil ich habe die früher gern geschaut. Aber dann denke ich, also bei denen kann ich mir vorstellen, dass die auch in ihren Rollen so onkelig wurden. Insofern finde ich es schon wieder fast authentisch.
In ihrer Rolle und in ihrem, das jahrzehntelang machen und finanziert sein. Und da wirst du so. Grundsätzlich ich habe noch ein Interview gelesen mit Dominik Graf und der, scheiße, jetzt weiß ich den Namen der Regisseurin. Ich glaube, sie heißt Pia mit Vornamen, der Regisseurin. Aber das kann ich ja nächste Woche machen, wenn ich dann ihre Folge geguckt habe. Vom nächsten Tatort, von der Doppelfolge. Mhm. Dominik Graf hat was Interessantes gesagt. Die sagte, diese Idee, diese Krimiserie im ersten 20:15 Tatort so zu organisieren, im Grunde genommen wie die Bundesliga, dass du jeden Sonntag das hast, zu einem festen Sendeplatz mit Teams sozusagen aus der ganzen Bundesrepublik. Hm. Die ist brillant.
Das
ist eine sehr starke Idee. Das finde ich auch.
Absolut.
Und er sagt auch interessanterweise, trotz allem, obwohl es das Format ist, das am längsten gibt und so weiter und am meisten Geschichte hat, ist es das, wo dann letztendlich im deutschen Fernsehen dann vielleicht doch am meisten ausprobiert wird. Oder wo man dann noch letztendlich fast am innovativsten ist.
Auch das würde ich als großes Plus verbuchen. Da gab es ja auch schon Horrorfilme und irgendwie Tarantino-artiges und so.
Genau.
Pierre Strietmann, meinst du? Habe ich nachgeguckt.
Richtig, jetzt. Ja. Hm. Und dann wurde er gefragt, warum man nach dem wunderbaren im Angesicht des Verbrechens nicht nochmal eine Serie gemacht hat. Sagte, wenn du Serie machst in Deutschland, sagte, du fühlst dich wie ein Bankräuber. Du gehst rein, schreist Geld her, ziehst die Sache durch und am Ende siehst du zu, dass du fortkommst und leckst dir deine Wunden. Es gibt keine Struktur. Es gibt keine Struktur in Deutschland für solche Formate über lange Zeit zu entwickeln, zu machen, zu drehen und
ja, wobei sich das durch Netflix ein bisschen ändert.
Gerade. Ja, schon. Mhm. Ja.
Das habe ich auch schon gehört. Das hat die
Pia dann auch gesagt. Mhm. Na gut, ich bin gespannt trotzdem auf den nächsten Tatort.
Weißt du, ich wollte gar nicht so viel über Kultur reden. Ich wollte es dir eigentlich fast deinem Tatort vorbehalten.
Ja.
Aber dann habe ich schon wieder so viel Kultur eingeatmet.
Ja.
Das ist so ein blöder Begriff. Mhm. Ich atme Kultur ein. Mhm. Essen muss ich noch was zu Borgen sagen. Weil ich gucke Borgen, ich bin bei Folge 7 oder so der ersten Staffel. Und so sehr ich das gelobt habe, ich gucke es immer noch wahnsinnig gern. Okay. Aber ich finde, es ist eine ziemliche, man sagt ja so, wow, vergiss The West Wing, das ist die wahre Polizeiserie und so, die hat Seele, die hat Herz und so. Da. Und wenn man Borgen... Das Dänische macht natürlich viel aus, dass man irgendwie das kommt einem ja so wahnsinnig authentisch vor, wenn man eine Serie im dänischen Original guckt. Ich glaube aber, wenn ich das auf Deutsch sehen würde, dann würde es mir teilweise schon auch ganz schön soapig und manchmal auch arg klischeehaft vorkommen. Gerade so, so sehr ich so Eheprobleme zwischen einer Premierministerin und ihrem Mann, der kürzer tritt wegen der Karriere seiner Frau, und so sehr ich das nachvollziehen kann und es wahrscheinlich vielleicht auch so ist, und dann kommt der doziert an der Uni, ist Wirtschaftsprofessor, und dann kommt eine Studentin, die mit ihm seine Bewerbung durchgehen will und etc. etc. Da sind schon wirklich irre viel Klischees in Borgen. Und ich glaube, gerade die Amerikaner, die das so hoch loben und so abfeiern, oder wir haben es ja auch getan, ich glaube, es lief mal auf Arte oder auf ZDF oder so. Mhm. Ich glaube, wenn wir es auf Deutsch hätten, dann wird uns auch die eine oder andere schauspielerische Leistung schon auch ein bisschen hölzern vorkommen irgendwie. Mhm. Es ist eine tolle Serie, ich mag es gerne, aber es ist echt nicht so super special und so intellektuell anspruchsvoll. Es ist schon ein ziemliches Soap auch.
Ja, ja.
Und vielleicht ist dieser Soap-Charakter sogar das, was man bei Borgen noch positiv hervorheben muss.
Okay.
Weil man eben schön dranbleibt und guckt, was ist die Intrige der Woche? Was ist die Mission der Woche? So ein bisschen wie...
Ist ja auch nicht uninteressant.
Entwickeln sich
ja
alle weiter, das ist klar.
Ja.
Und die Geschichte dieser Regierung.
Ja.
Aber trotzdem gibt es immer so eine Mission der Woche. Ziemlich platt so. Cold Seavers-mäßig.
Mhm.
Oder auch Mandalorian-mäßig.
Ja.
Das war jetzt mein Übergang.
Ah, Übergang, okay.
Hast du die aktuelle Mandalorian-Folge gesehen?
Hast du mich das überhaupt noch fragst? Natürlich. Bernie, ich atme Mandalorian.
Ahsoka Tano!
She's back. Ahsoka Tano. Und sie sieht aus wie?
Ahsoka Tano.
Ahsoka Tano. Und sie sieht unglaublich aus wie Ahsoka Tano.
Ist irre, ja, oder?
Irre.
Rosario Dawson.
Ja.
Was für ein Casting.
Ja, finde ich auch.
Dave Filoni, glaube ich, hat jetzt seinen Lebenstraum erfüllt. Er hat diese Figur der Ahsoka geschaffen. Die ist innerhalb von Rebels und Clone Wars zur... Mit einer der, würde ich sagen, 5 beliebtesten Star Wars-Figuren aller Zeiten.
Ja.
Unter Fans, also unter Hardcore-Fans aufgestiegen, nicht unter Casual-Fans. Und jetzt hat er das erste Mal die Möglichkeit, in der Folge, wo er auch Regie geführt hat, die auf den Bildschirm zu bringen.
Ja, ja. Du, ich finde, unsere beiden jungen Padawans in Clone Wars, Anakin und Ahsoka, ich verstehe ihre Rolle sozusagen, ihren Charakter in dem Gefüge. Anakin nervt mich meistens, Ahsoka nicht. Ahsoka lasse ich viel mehr, das gucke ich mir gerne an. Die ist halt so, ja, ich will das aber und ich will da rein und ich will, wir können das schon, lass uns mal machen, wir schaffen das schon. So, das gucke ich mir gerne an. Anakin denke ich, gut, man weiß auch, wo es hinführt bei ihm, ne? Aber, ja.
Ahsoka ist übrigens auch, du bist ja noch nicht, Staffel 7 von Clone Wars ist ja vor kurzem erst veröffentlicht worden.
Okay, so weit bin ich noch nicht.
Das ist ja quasi, die kam erst mit dem Aufkommen von Disney Plus, kam erst die 7. Staffel Clone Wars, der Abschluss, den sich Dave Filoni gewünscht hat, aber nie bekommen hat.
Mhm.
Und da ist Ahsoka die absolute Hauptfigur. Undisputed.
Okay, also wir, ja.
Und findest du, sie hat sich plausibel entwickelt? Also von Snips, von der quirligen und frechen Snips zu, du weißt ja noch nicht, wie sie bei Rebels ist.
Eben, ich weiß noch nicht, wie sie bei Rebels ist.
Ist plausibel, dass sie jetzt so eine, also wirklich fast schon so eine Hard-Ass-Ninja
Also ist? Ich könnte jetzt die Entwicklung betrachten von Clone Wars zu Mandalorian. Ja, absolut, total.
Ja, finde ich auch.
Bin dabei.
Ja, okay.
Ja.
Ich freut's so sehr für Dave Filoni. Was muss das für ein Traum sein, der da in Erfüllung geht, ne? Quasi die Figur, die du erfunden hast. Ich meine, Star Wars, der war eh ein riesen Star Wars-Fan.
Und was gibt es für Star Wars-Hassfiguren?
Ja.
Ja, entschuldige das jetzt. Ja, aber ja.
Ja. Ist es eigentlich schön, es ist doch eigentlich schon erstaunlich, dass ich dich, eigentlich eher ein Star Wars-Skeptiker, der nach den jüngsten Filmen gesagt hat, ich glaube, das Thema Star Wars ist für mich durch.
Ja.
On record, hier auf Brennerpass.
Ja.
Dass quasi dich diese animierten Serien und Mandalorian irgendwie.
Ja.
Zum Fan gemacht haben auch?
Natürlich, das Beste ist da was ich je gesehen habe, ja.
Ist
irre.
Ist irre, oder?
Ja.
Okay, wir reden so viel über Star Wars in diesem Podcast.
Ja, ja.
Okay.
Na gut.
Und dann habe ich das Queen's Gambit-Finale gesehen.
Ah.
A Queen's Gambit. Und Rüdiger, ich muss wirklich sagen, ich bin dieser Show dann doch erlegen letztlich.
Mhm.
Erstens mal, was du damals als mögliche Kritik noch gesagt hast, diese Berliner Drehorte, plötzlich habe ich Sachen wiedererkannt. Mhm. Also das Kino International zum Beispiel oder die Karl-Marx-Allee.
Mhm.
Ich fand es cool. Ich fand es cool, weil was man aus, ich sag mal, unserem Berlin, was man da machen kann. Also Kentucky, du, Paris, Russland.
Freuen tut mich das auch.
Aber diese Illusion wirkt, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann bei der Karl-Marx-Allee, wo dieser Rosengarten ist, da hätte ich gesagt, Moment.
Ja.
Aber ansonsten, ich weiß nicht, it's fucking beautiful, man.
Okay. Du, ja.
Und weißt du, was ich auch sehr mochte an Queen's Gambit? Es ist spätestens ab der dritten oder vierten Folge ist es ein Sports-Movie. Ja. Es ist so wie Rocky 3, also Schachi 3
quasi. Interessierst du dich eigentlich sonst ansatzweise für Schach?
Nein, aber ich habe mich bei Rocky auch nicht so wahnsinnig für Boxen interessiert. Ja, und ja. Bei Moneyball interessiert mich auch, habe ich mich nicht besonders für Baseball interessiert. Ich
habe ja noch nie verstanden. Und Ted Lasso Fußball genauso, ja.
Ja, nice one. Aber Sportsmovies sind irgendwie cool, es macht Spaß. Und es ist auch eine Feel-Good-Show. Ich meine, klar, Beth Harmon hat ein Drogenproblem, aber Spoiler, kurz mal weghören. 10 Sekunden, aber sie kriegt es in den Griff am Ende. Mhm. Es sterben Leute, Leute gehen, Leute kommen, aber es ist eine Feel-Good-Show. Es geht um Männer, die im Schach verlieren. Mhm. Es macht Spaß, das zu sehen. Mhm. Und es geht tatsächlich in jeder Folge um Menschen, die sich mögen. Mhm. Das ist nicht dieses Zwanghafte, was man oft bei Serien hat, dabei sind wir wieder bei Maulig. Die Welt ist eigentlich schlecht und wir müssen es auch irgendwie zeigen. Weil sonst ist es irgendwie nicht interessant, wenn wir es nicht zeigen, die Abgründe. Mhm. Und Queen's Gambit reißt die Abgründe nur an. Und jeder kann sich selber denken, wie schmerzhaft es ist, Leute zu verlieren oder irgendwie abhängig zu sein und kein Geld zu haben oder keine Privatsphäre, wie auch immer. Aber es vertieft dann eher im Gegenteil mal das Positive. Und das mag ich so sehr an dieser Serie. Auch wenn sie manchmal ein bisschen langatmig und vielleicht manchmal ein bisschen zu verliebt in seine eigene Ästhetik ist. Aber ich mag diesen positiven Ansatz. Marielle Heller spielt die Mutter von Beth Harmon. Und was die beiden für ein Verhältnis haben, Rüdiger, das haut mich um. Das haut mich um. Die Mutter, sie ist halt ihre Adoptivmutter, die säuft eigentlich nur die ganze Zeit, ist super lonely. Mann hat sie verlassen, trinkt die ganze Zeit, spielt einsam Klavier, traut sich aber nie vor Leuten spielen. Und ihre einzige Erfüllung ist quasi einfach, ihre Adoptivtochter auf diesen Schachturnieren zu begleiten.
Okay.
Und auch da trinkt sie und hofft, dass noch irgendwo eine Affäre für sie abfällt und sonst irgendwie. Und es könnte ganz traurig sein, aber ist es nicht, weil die beiden sich so haben und so mögen.
Okay. Siehst du, jetzt kriege ich große Lust, das zu gucken.
Ja. Und also, ich habe auch letztlich, ich habe dann auch so ein Anya Taylor-Joy, so heißt die Hauptdarstellerin, so ein Interview gelesen. Und,
ich habe gleich noch einen Aussprachequiz für dich, ja?
Oh ja, da bin ich immer sehr schlecht drin in sowas. Ja. Und die hatte auch wirklich, die hat gemeint, sie hat mit Schach überhaupt nichts am Hut gehabt, interessiert sie eigentlich gar nicht die Bohne, ja. Aber hat das Drehbuch gelesen und dachte so, wow, das ist ja extrem, ja, wie soll man sagen, menschlich, humanistisch, human. Und ja. Und da gibt es einen Artikel auf chessbase.com, wo die ganzen Drehorte beschrieben sind. Und Rüdiger, es gibt da Sachen, die habe ich nicht wieder erkannt, die möchte ich jetzt echt mal sehen. Zum Beispiel, kanntest du den Bärensaal im Rathaus?
Nein.
Wunderbares Ding, das sieht aus wie.
Im Roten Rathaus, oder?
Ja, es sieht aus wie aus Game of Thrones.
Toll.
Ja. Oder kennst du zum Beispiel. Bode-Museum habe ich erkannt, aber kennst du zum Beispiel, wo ist es denn jetzt? Es ist in einer Schule. Ach, im Humana-Kaufhaus wird zum Beispiel auch gedreht.
Ja, das habe ich auf Facebook von mehreren Leuten gehabt, dass sie gesagt haben, das haben sie wieder erkannt. Ja.
Ja. Aber das Schloss Schulzendorf zum Beispiel im Landkreis Dahme-Spreewald, kanntest du das?
Davon habe ich nur gehört, das soll, ja.
Ja. Oder die Turnhalle der Max-Taut-Schule in Berlin.
Nein.
Auch wunderbarer Ort.
Ich glaube, es soll auch das Palais am Funkturm muss drin sein.
Ja, das kenne ich ja aus dem Abschlussball vom Deutschen Filmpreis immer.
Ja, genau. Ja. Dann das Foyer vom Friedrichstadtpalast muss wohl drin sein.
Ja, genau.
Ja.
Kennst du das Hotel Mariposa?
Nee.
Das dient als Hotel auf dem alten Las Vegas-Trip.
Siehst du?
Also toll, da auch noch was über Berlin gelernt.
Ja, was für unsere Berlin-Folge.
Ja, und ich habe gelernt, dass Anya Taylor-Joy die Hauptrolle in The Witch gespielt hat, diesem wirklich sehr düsteren Horrorfilm.
Okay.
Ja, ja. Den ich dir nicht empfehle.
Alles klar, ja, danke.
Wahnsinnig finster ist. Okay.
Gut.
Ich habe noch was gehört, und zwar wollte ich sagen, ich habe Nick Cave hat eine Live-Platte rausgebracht. Hm. Nick Cave, Alone at Alexandra Palace. Er spielt vier Vinylseiten lang spielt er Lieder, alleine auf dem Klavier. Mhm. Im leeren Alley Pally, im leeren Alexandra Palace.
Also allein.
Ja, zur Corona-Zeit.
Und er ist wieder allein. Ja.
Und,
also im Sinne von Lockdown allein, kein Publikum und keine anderen Musiker.
Er schreibt so ein bisschen selbstherrlich hinten drauf. Das war eine besondere Zeit. Er möchte derzeit auch ein Denkmal setzen. Das ist ein Signal. Okay. It's a signal out of history oder so ähnlich nennt er das.
Ja.
Und, aber es stimmt. Stimmt, wenn man, glaube ich, schon in ein, zwei, drei Jahren dieses Nick Cave-Album hört, wird man denken, wow, das war Corona. Und so klingt Corona.
Lustig.
Ja. Und das Album klingt sehr einsam und sehr nachdenklich und sehr optimistisch. Auch ein bisschen, auch sehr pathetisch. Nick Cave ist ja alleine, mag ja Pathos, aber dann alleine nur mit Klavier. Aber irgendwie gefällt es mir gut. Ich bin nicht der größte Nick Cave-Fan, aber irgendwie hat mich das sehr erreicht. Und ich muss auch sagen, dass ich erstaunt bin, wer weiß, wahrscheinlich hat er von jedem Song 5 Takes gemacht oder so, aber ich bin erstaunt, wie gut er die Songs am Klavier umsetzt. Ist ja ein bisschen neue Struktur auch und wie gut er Klavier spielt auch. Oder wie sauber er spielt. Er spielt nichts Kompliziertes, aber er spielt sehr sauber. Ja. Okay.
Ja, haben doch einige Künstler so Alben produziert in der Zeit. Also, ich hab reingeguckt in die Taylor Swift Folklore. Gibt's auch einen Film drüber, wo sie mit Aaron Dessner und wie heißt er, warte mal, von The National und Jack Antonoff so über die einzelnen Lieder auch sowas redet. Das kann man sich auch wirklich angucken. Das ist irgendwie schön, wie die da zusammenarbeiten und wie das Album entstanden ist.
Naja, ja, ich finde das Album im Nachhinein doch nicht so gut, wie es beim, weiß nicht, am Anfang, weiß gar nicht mehr, was ich im Brennerpass gesagt habe. Aber ich finde, es erweckt mehr die Vorstellung von so einem Deep Folk Album, als es tatsächlich ist.
Aber ich finde, dass das Album gegen Ende nachlässt, aber wieder Vinyl, wieder 4 Seiten. Aber die ersten 2 bis 3 Seiten find ich sehr gut.
Echt sehr gut?
Finde ich wirklich sehr gut. Ich würde es sogar als Grower bezeichnen. Ja. Ich höre es immer lieber.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Nee, ja. Nicht so ganz. Also bei mir nimmt es eher ab.
Schade.
Okay.
Na gut. Noch mehr Kultur?
Nein.
Nein. Kann Maria Stewart?
Das kommt zum Thema Nostalgie.
Ah, gut.
Ja.
Hast recht.
Sollen wir Thema Nostalgie?
Thema Nostalgie.
Dann spiele ich jetzt mal ganz kurz unseren Jingle ein. Da kommt nämlich mal einer.
Mach mal.
Wir schweigen kurz. Thema Nostalgie, da sind wir wieder.
Ah, cool. Oh, ich auch.
Okay, Nostalgie haben wir gewählt, weil?
Weil wir ein Jubiläum zu feiern haben.
Genau.
Ja, weil wir, du hast es eben gesagt, 25 Jahre Podcast. Für die, aber stell dir mal vor, wir hätten nur 10 Folgen pro Jahr gemacht. Ist ja albern.
Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass wir gute 5 Jahre jetzt schon podcasten.
Wir machen 5 Jahre Podcast und vom Gefühl her, 250, hast du nachgezählt, wie viele Podcasts du auf deiner Seite hast?
Puh, ich weiß gar nicht mehr, woher ich die Zahl habe. Also ich glaube, die, was iTunes Store benennt, weniger, weil die haben nicht alle und ich habe irgendwie mal sowas zusammengeschustert aus der Zahl, die wir da bei iTunes hatten und was die nicht mitgezählt haben. Letztlich ist es so, dass ich jetzt mit der Zahl gehe, die bei Podigy angegeben wird.
Finde ich gut.
Weil alles andere ist mir zu kompliziert.
Der gregorianische Kalender.
Im Zweifelsfall sind es mehr.
Ich glaube auch, es könnten mehr sein.
Ja, es könnten 50 mehr sein.
Als Disteldarsteller, so 250 ist auch immer so eine magische Grenze, wie lange Distelprogramme laufen. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist mehr.
Ja, kann gut sein.
Wir haben ja auch zwischendurch mal kurze Brennpunkt-Brennerpasse gemacht.
Ja, Brennerpässle.
Brennerpäschle.
Ja.
Unpäschlich. Ja.
Okay.
Du, ja, Nostalgie.
Soll ich mit einer Definition einsteigen?
Mach mal.
Von Oxford Dictionaries.
Yes.
Nostalgie, vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder Ähnliches man wiederbelebt. Dazu gibt es dazu gibt es noch einen Begriff, wenn man es dann nicht nur verklärt, sondern auch durchführt, die Verklärung, dann nennt man es Renaissance.
Okay.
Aber warum das Thema auch interessant ist, weil es so eng verknüpft ist mit unserem, was ich neulich so ein bisschen lapidar und vielleicht auch ein bisschen oberflächlich Deutschland-Jammerland nannte in der letzten Folge. Weißt du, das ist Jetzt-Zustand ist Kacke, früher war alles besser. Eigentlich eine Sache, gegen die ich mich vehement wehre, ich erkläre auch noch gleich warum, aber die ich jetzt in der Recherche tatsächlich teilweise ein bisschen zurückrudern kann, muss. Wir werden gleich sehen. Jetzt ist die Frage, ich habe hier so eine kleine Reportage vorbereitet.
Ah.
Aber ich möchte dir nicht vorgreifen.
Vorgreifen im Sinne von, was meinst du, dass ich...
Ja, weil ich jetzt dann gleich 5 Minuten am Stück reden würde.
Ach so, na mach doch mal. Ich find's okay.
Ja?
Pass auf, noch ein Zitat, weil du definiert hast, das mir gut gefallen hat. Nostalgie ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte.
Schreibt Passun.
schreibt leider nicht Passon, sondern schreibt einen Musiker, dessen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das gucke ich nach, während du 5 Minuten redest. Nein, ich höre dir jetzt 5 Minuten lang zu, Bernie. Mach mal.
Okay. Also erstmal, glaube ich, darf man Nostalgie nicht mit einer schönen Erinnerung verwechseln.
Ja.
Eine schöne Kindheitserinnerung ist was anderes als Nostalgie.
Soll ich direkt reingehen oder?
Geh rein.
Ich finde, das ist etwas, was ganz, ganz, ganz oft verwechselt wird. Mhm. Kindheitserinnerung und früher war alles besser. Und man vergisst ja alles. Früher war man auch jünger, früher hatte man auch keine Rückenschmerzen, früher liebte einen noch die Ludmilla, früher so. Verwechslung ist, glaube ich,
ja.
Verwechslung passiert schnell.
Weißt du, was merkwürdig ist auch?
Was?
Weil man im Prinzip, wenn du jetzt deine Woche beschreibst, oder wenn ich die Frage abends, wie war dein Tag?
Ja.
Und irgendwer war in der U-Bahn blöd zu dir oder sonst irgendwie so, dann würdest du wahrscheinlich sagen, mein Tag war doof oder meine Waschmaschine ist kaputt, mein Tag war doof. Es können 10 positive Sachen passiert sein. Du hast irgendwie mit deinen Kindern gelacht, deine Frau hat dir was Lustiges, hat dir einen guten Morgenkuss gegeben. 1000 Sachen, wo viele Leute vielleicht auch echt neidisch drauf sind oder was tolle Sachen sind.
Ja.
Die vergisst du oder hakst du selbstverständlich ab. Kleine Glücksmomente, forget it, aber keine Ahnung, in der U-Bahn angerüffelt worden.
Mhm.
Oder in der U-Bahn lauter Maskenverweiger oder so. Mhm. Schon kriegt dein Tag das Prädikat schlecht. In der Rückschau ist es teilweise anders, dass man sagt, Mensch, die Kindheit damals, und dann sind wir durchs Baumhaus gekraxelt und der Opa mit uns Pilze suchen gegangen und der Onkel Pilze nehmen mit uns. Und da gab es natürlich aber auch wahnsinnig viel. Da fällt das Negative dann weg in der Rückschau, weißt du? Während es im Jetzt eher ständig betont wird, weil wir total defizitorientiert sind und in der Rückschau nicht. In der Jetztzeit, das hat mir meine Freundin neulich erklärt, es gibt diesen Fight-or-Flight-Reflex, dass das Hirn quasi, das ist darauf trainiert, wenn dir was Negatives passiert, das wird quasi nicht groß verarbeitet, sondern es wird sofort in Emotionen umgewandelt, einfach als ein selbstschützender, so ein Survival-Automatismus, ne? Dass wenn du ein Trauma
erlebst. Um im Zweifelsfall schnell darauf reagieren zu können.
Fight or flight. Dich zu wehren oder zu flüchten.
Mhm.
Quasi Traumaerfahrungen.
Mhm.
Während das Positive tatsächlich, das wird erst verarbeitet und es wird nicht sofort umgesetzt in Emotionen. Also beziehungsweise.
Weil man es ja schon überlebt hat.
Ja, weil der Mensch hat ein bedrohtes, von der Natur als bedrohtes Wesen, sagen manche, geschaffen wurde und auf diese Bedrohung ständig reagieren muss. Somit erklärt man sich zum Beispiel auch, warum wir so gerne und so gut und so süchtig auch auf negative Nachrichten reagieren.
Hm.
Okay, und das Phänomen ist umgedreht in der Nostalgie.
Aha.
Weil Nostalgie, positive Erinnerung. Würdest du mir recht geben, oder?
Ja, ja.
Okay, ich habe mit Nostalgie eigentlich immer so ein bisschen ich assoziiere das mit Unsicherheit, mit Anhaftung. Mhm. Anhaftung an einen Zustand, der jetzt nicht mehr ist und aus dem dann eine Aversion gegen das Jetzt folgt.
Aber
was
kommt zuerst? Das ist früher das Gefühl, früher war es schöner oder die Aversion gegen das Jetzt?
Ich glaube,
was kommt zuerst?
Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Sache,
ja.
Ne? Egal, was zuerst kommt, eine Aversion gegen das Jetzt ist eigentlich völlig sinnlos. Ich habe es auch in so einem buddhistischen Buch gelesen, da steht, dass quasi niemand mag eigentlich Wut, Depression, Trauer, negative Gefühle und trotzdem ist man ständig in diesem Dings drin und lässt es ständig zu und lässt sich auch wirklich allzu gerne davon überwältigen irgendwie.
Mhm.
Und diese Aversion gegen das Jetzt ist tatsächlich auch völlig sinnlos, weil erstens mal steckt da dieser Confirmation-Bias drin, dass wirklich alles früher besser war.
Hm.
Das erzeugt sich dann ja wieder selber, da wäre wieder deine Frage interessant, was war zuerst da? Und vor allem bringt es nichts. Es ist völlig sinnlos zu denken, jetzt ist alles scheiße, früher war es besser. Weil es behindert dich nur in der Bewältigung oder im aktiven Leben von so einem Jetzt. Also insofern ist Nostalgie tatsächlich ein sehr sinnloses Gefühl. Denke ich.
Okay.
Denke ich. Ausgenommen hätte ich natürlich sowas wie ästhetische Nostalgie, weil vielleicht war ja wirklich in der Kunst oder in der Ästhetik schon mal irgendwas schöner und dann spricht da nichts dagegen, dass das wiederkehrt oder man wieder bemüht oder dass man das immer noch gut findet zum Beispiel oder alte Bob Dylan-Platten hört oder so. Da spricht nichts dagegen. Und dann habe ich aber einen Artikel gelesen auf spektrum.de.
Aha.
Und da steht drin, dass Nostalgie natürlich naturgemäß lange negativ abgetan wurde, Ich lese mal vor. Im 17. Jahrhundert verfasste der Mediziner Johannes Hofer seine Doktorarbeit über das Leiden der Schweizer Söldner, die für reiche Fürsten in den Krieg zogen. Weit entfernt von zu Hause plagten sie Gedanken an die Heimat. Die Krankheit, die wir heute als starkes Heimweh einfach nur bezeichnet würden, hat er damals Nostalgie genannt. Mhm. Ist das nicht interessant? Nostalgie ist gleich starkes Heimweh in der Urdefinition? Mhm.
Bei Soldaten, die fern der Heimat in Krieg ziehen müssen, auch sehr verständlich.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
In den 70er Jahren gab es dann so einen Soziologen, der diese Auffassung, diese Negativauffassung von Nostalgie in Frage gestellt hat und so sich auf positive Seiten konzentriert hat. Und er hat gesagt, dass so Kindheitserinnerungen, wenn man jetzt, da sind wir wieder bei der schönen Erinnerung, wobei ich ja sage, man muss das trennen, wir trennen es jetzt mal nicht, dass das für positive, also dass es Empfindungen von Geborgenheit auslöst und dass es in Momenten, wo man sich alleine fühlt, vielleicht eben ganz wichtig und sogar produktiv ist. Und da haben natürlich viele gesagt, ja, aber Entschuldigung, man muss doch diese positive Geborgenheit auch im Jetzt finden, weil sonst stößt man ja immer auf das Defizit, dass es jetzt nicht hier ist. Und dann gab es aber wohl relativ viele Experimente und tatsächlich hätte man festgestellt, ich zitiere es quasi nur, dass die positiven Effekte weit über ein kurzfristig gutes Gefühl hinausgehen.
Aha.
Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes, nämlich hat man so Nostalgie-Sachen, vielleicht hast du schon mal gehört, bei Leuten mit Demenz getestet, alte Fotos gezeigt.
Ja.
Die können sich nicht nur besser erinnern, auch an also das Gedächtnis wird nicht nur gestärkt, sondern denen geht es tatsächlich auch besser,
okay,
emotional. Und ja, damit sogar wieder physisch.
Mhm.
Und somit hat man das, ist es tatsächlich, was ich jetzt auf dem Standpunkt, wo ich war, dass Nostalgie grundsätzlich eher scheiße und nicht besonders konstruktiv ist, ist zumindest von der Wissenschaft offensichtlich eine überholte Erkenntnis. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich mich da ganz abbringen lassen von meiner Antinostalgie, aber zumindest denke ich jetzt mal drüber nach dieser Recherche. Wir wollen natürlich aber nicht unter den Tisch kehren, was sehr problematisch gerade jetzt an dieser Nostalgie ist. Zum Beispiel, der Artikel erwähnt ja auch dieses Make America Great Again. Das ist ja der Nostalgie-Slogan an sich, mit dem Trump die Wahl gewonnen hat, ne?
Ja, lustig.
Dieses
ja.
Again macht den Unterschied.
Again.
Ja.
Und verrückterweise, Joe Bidens Spruch gerade ist, America is back.
Ja.
Ist
ja
auch verrückt. Ist auch, also eine kürzer greifende Nostalgie auf die Obama-Zeit.
Ist der,
vor Trump einfach.
Ist der Brexit nicht auch Nostalgie?
Ja, sicher, ja, auf jeden Fall.
Ist dieser Querdenker-Dings, dieses Wir sind das Volk, dieses sonst irgendwie, ist das nicht.
Nee, es ist auf jeden Fall ein Zurück zu was wohl.
Es ist eine sehr, sehr kurz, also ist die Nostalgie vor Corona, weißt du?
Ja.
Ja.
Ich weiß, das hat die Nostalgie nicht verdient.
Okay. Ja, ich glaube, das wollte ich nur erzählen alles.
Naja, ist so. Ja, der Unterschied ist natürlich auch so persönliche Nostalgie, auch so Sachen, wie du beschreibst, so. Naja, was ich weiß, Sachen, Gegenstände oder Geräusche oder sowas, die nostalgische, kurze Gefühle bei einem auslösen. Und Nostalgie richtig, richtig als gesellschaftliche Strömung. So. Ist ein Unterschied. Nostalgie für mich, also wenn ich merke, dass ich irgendwie nostalgisch werde, jetzt rede ich über mich,
ja,
ist eigentlich immer ein bisschen, ich empfinde das immer als Warnsignal, weil ich immer denke, okay, jetzt stimmt gerade was mit meiner Gegenwart nicht. Wenn ich mich zurückfliehe und denke, ach, das war schön und das hätte ich gerne wieder. Ist auch, ich glaube, man braucht das manchmal in bestimmten Situationen, weil man irgendwie durcheinander geraten ist. Aber meistens ist es ein Zeichen dafür, dass ich denke, okay, ich müsste mal gucken, was jetzt durcheinander ist.
Ja.
Ich finde diesen, was ich aber, als ich drüber nachgedacht habe, weil wir haben auch wieder Listen angefertigt, weil wir der Brennerpass sind. Dinge, bei denen wir nostalgisch werden, um das so ein bisschen auszugleichen, haben wir uns auch als Aufgabe gesetzt, Dinge aufzuschreiben.
Auf die wir uns freuen.
Auf die wir uns freuen.
Ja.
Und ich habe darüber nachgedacht, habe festgestellt, dass eines genauso, ich habe lustigerweise meine Notizen geschrieben, kindlich wie das andere. Ich finde beides, also ich finde es ähnlich. Wenn ich zu sehr zurückgucke und wenn ich zu sehr in die Zukunft gucke, denke ich immer, irgendwas stimmt gerade mit der Gegenwart nicht.
Ja.
Naja.
Ja.
Ja. Ja.
Ich hab mich ja viel mit so Timelines beschäftigt, weil für das Buch, was ich irgendwann mal schreiben will, wenn das klappt, weil es ja da auch um Zeitreisen geht, was ist wichtiger, was ist gegenwärtiger, wäre man alle Timelines gleichwertig behandeln würde, wenn das jetzt nicht weniger wert als Vergangenheit und Zukunft wäre, weil ja, im Prinzip alles im gleichen im gleichen Kontinuum existiert, nur wir haben aufgrund unserer, ja, wir haben bei Zeitreisen darüber geredet, aufgrund unserer geistigen Unausgereiftheit nicht Zugriff auf alle Ebenen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich lasse es sofort.
Wie ist denn das bei dir, wenn du dich nostalgisch fühlst? Was setzt du der Nostalgie entgegen oder setzt oder willst du das gar nicht oder was?
Ich glaube,
wann passiert dir das? Ja.
Ich glaube, ich bin das selten oder ich lasse es nicht zu. Ich erlaube mir das nicht. Mhm. Und früher mehr. Es gab mal so ein Blink-182-Song, bei dem kommt irgendwas vor, wie da ist jemand 16 und dann war mich immer ganz traurig und dachte ich, Gott, wie einfach war die Welt noch, als ich 16 war. Und dann lese ich mal mein Tagebuch. Oh. Gut, da war ich schon 18.
Ja, ja.
Und es klingt nicht einfach.
Und da verarbeitest du noch die Zeit, als du 16 warst. Ja. Ja, es genau. Ist eine hochkomplizierte Zeit, du lieber Himmel, ja.
Genau, ich wollte dir aber ein Kompliment machen.
Ach,
jetzt kommt's. Ja, pass auf, ich habe einen Kumpel, der schickt mir, den sehe ich nicht so oft wie dich, natürlich, man hat jetzt nicht so viel auf der Jetzt-Ebene, wahrscheinlich nicht so viel gemeinsame Aktivitäten und Interessen, ja. Aber trotzdem, der schickt mir immer die Witze, die wir machen oder die er mir schickt oder Links, die er mir schickt oder Witze, die er macht, das bezieht sich alles auf eine Zeit, die wir vor 10, 20 Jahren hatten.
Irgendwie. Ja.
Und ich finde das an sich nachvollziehbar aus seiner Sicht, aber es macht mich auch ein bisschen irre. Also es nervt mich förmlich. Mhm. Ich nehme es den Menschen gar nicht übel, aber ich will was Neues erleben. Es langweilt mich. Mhm. Und das habe ich bei dir gar nicht. Ich finde, du erzählst, mach mal die gleiche Anekdote, das tun wir alle. Aber du gibst dir immer Mühe, irgendwie aufzunehmen, dich weiterzuentwickeln, aufmerksam zu sein. Wir machen ständig andere Witze, selbst Running Gags vom Brennerpass. Irgendwann legen wir die ab, weil sie uns zu old sind. Manche Leute bedauern, dass wir nicht mehr die Kicker-Lele machen, aber wir denken uns halt was Neues aus irgendwie.
Ja.
Einfach aus Neugier. Ich finde, du bist ein neugieriger Mensch, der an Progression interessiert ist. Und das sind mir tatsächlich, so möchte ich auch sein, ich hoffe, ich bin so. Und ja. das sind mir die liebsten Menschen und das schließt Nostalgie also nicht völlig aus,
ja.
Vor allem wenn man es jetzt ein bisschen milder betrachtet, wie ich es gerade gesagt habe, aber ein bisschen schon.
Mhm. Also das kann ich natürlich nur zurückgeben, lieber Bernie. Aber ja, ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch nochmal kurz an die Sopranos gedacht. Mhm. Es gibt irgendeine Situation und ich weiß nicht, es muss in einer der Folgen offensichtlich sein, die wir mit unserem Rewatch, die noch sozusagen nicht kartografiert sind im Brennerpass-Universum, wo Tony zusammensitzt mit ein paar Leuten und man redet über alte Zeiten. Mhm. Und irgendwann spuckt er so richtig in die Suppe und ich habe eigentlich ein ganz nettes Gespräch am Laufen und sagt, well, this is the lowest form of conversation. Erinnerst du dich noch als oder weißt du noch wie wir?
Ja.
So, und das ist ziemlich böse, finde ich.
Ja.
So, aber ja, ich konnte es auch nachempfinden.
Gerade Sopranos ist ein gutes Beispiel, weil es geht ja total, in Sopranos geht es ja total viel. Sopranos ist quasi das Fahren des Jekyll für alte Mafia-Strukturen.
Ja, ja.
Ne? Da geht ja alles im Prinzip den Bach runter.
Übrigens auch was Dominik Graf gesagt hat. Was kann man diesem, was man alles schon gesehen hat, was kann man denen in diesem Tatort-Mafia-Film noch hinzufügen? Ja. Und das, was er dann gesagt hat, sagte, ihn hätte dann das Drehbuch letztendlich sehr überzeugt. Ich spring nochmal zurück, um halt dieses, was er sagt, Kammerspiel, das stammt von ihm, also dass er sagt, okay, wir machen das in der kleinsten Zelle in diesem Restaurant. Das fand ich übrigens ganz interessant. Aber ja.
Hm. Gut, eine Zeit, nach der sich wahrscheinlich niemand sehnt, auch vor allem in Englisch, ist das Mittelalter oder das späte Mittelalter oder die Tudors-Zeit. Ja. Und ich fand es interessant, ich dachte, wenn wir mal so einen Kostümfilm schauen, dann für diese Folge.
Ja.
Und wir haben zusammen gesehen, weil er relativ neu ist und noch nicht lange auf Streaming.
Ja, 2018, ja, genau.
Mary, Queen of Scots.
Ja.
Und jetzt kommst du mit deinem Ausspiel, mit deinem Aussprachetest. Ne?
Die Hauptdarstellerin, ja. Ich muss schon wieder nachgucken. Ich habe es auch schon wieder vergessen, wie man sie ausspricht. Scheiße. Ich habe mir zwei YouTube-Videos angeguckt, wie man ihren Namen ausspricht.
Ach so, ich dachte, jetzt kommst du und lässt mich aussprechen und korrigierst mich dann.
Ja, sag mal, ich korrigiere dich, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie es richtig geht.
Saoirse Ronan hätte ich jetzt gesagt.
Ich kann es nicht. Aber das Lustige ist, ich sage, ja, natürlich kann die das. Die kommt ja daher, habe ich gedacht. Schottland, aber die ist ja gar nicht Schottin, die ist Irin.
Ja.
Beziehungsweise sie ist in New York geboren, ist im Alter von 3 Jahren nach Irland gezogen. Ihr Vater ist auch. Kennt man auch ein bisschen. Ronan ist ja der Nachname. Er hat einen einfachen Vornamen. Ich glaube, Paul. Paul Ronan heißt er, glaube ich.
Okay, Rüdiger. Während du über Paul Ronan oder wie er hieß.
Paul, ja.
Ja, habe ich nachgeschaut.
Ja, bitte.
Saoirse. Nicht Saoirse, sondern Saoirse. Wir hatten das Thema auch schon
Saoirse,
mal.
Ja.
Wir hatten es schon mal im Brennerpass.
Aussprache, aber nicht mit ihr.
Doch.
Ja?
Doch, ich bin mir relativ sicher. Ja. Okay, gut. Saoirse Ronan.
Ja.
Ja, genau. Ein Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle und Saoirse Ronan. Margot Robbie als Elizabeth, Saoirse Ronan als Mary Stuart.
Ja, wie fandst du den Film?
Und Josie Rourke, eine Theaterregisseurin, die auch aus der Shakespeare Company kommt, glaube ich.
Und künstlerische Leiterin des Dunmore Warehouse Theaters. Ja.
Ja, vielleicht kommt sie auch gar nicht aus der Shakespeare Company. Vielleicht reime ich mir das zusammen, weil es so passen würde.
Ja.
Aber mit Sicherheit haben die Shakespeare-Stücke gespielt, sie und einige ihrer Hauptdarsteller.
Oh, mit Sicherheit, ja.
Genau. Es hätte eigentlich so ein Scarlett Johansson-Vehikel sein sollen.
Ach.
Der Film ursprünglich, ja.
Ja.
Aber ist dann gedroppt. Und dann hat man sich entschieden, das mit Saoirse Ronan zu machen und mit Margot Robbie das so ein bisschen so dualistisch aufzuziehen.
Also das hat der Sache, sage ich mal ganz frech, glaube ich, keinen Abbruch getan.
Ja, der Film handelt quasi von der von der Lebensgeschichte so ab von Mary Stuart, der schottischen Königin, ab da, wo sie aus dem französischen Exil wieder zurück nach England geht.
Nach Schottland.
Und man muss sich ein bisschen auskennen mit Geschichte. Ich habe dir noch so einen Downbreak geschickt.
Das war eine gute Mischung aus sehr hilfreich und ein bisschen spoilerig, wenn man es vorher liest
das
oder
stimmt,
nachher liest.
Ja, das
ich
stimmt, ja.
Wusste nicht, was tue ich jetzt zuerst.
Ja.
Ich habe es dann als Nachbereitung gemacht, ja.
Okay, aber sonst weiß man nicht so genau, wer ist wer irgendwie.
Nee,
so.
Sonst geht man manche Sachen auch nicht mit. Genau.
Ja, also John Knox zum Beispiel zu identifizieren, absolut, war schon wichtig im Vorfeld, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja, es geht ja letztlich so aus, dass es eine Revolution gibt, also einen Umsturz in Schottland. Sie muss nach England flüchten und will eigentlich Exil bei ihrer, was ist sie denn eigentlich, Cousine, ne, glaube ich.
Ja.
Und
die nennen sich so oft Schwester, dass man da durcheinander kommt.
Ja, ja, genau. Und Elizabeth ist aber, Queen Elizabeth, die erste. Ist aber tatsächlich, steht immer so ein bisschen unter dem Druck, dass erstens mal Mary Stuarts Sohn, weil sie ja selbst keinen männlichen Erben hat, auf jeden Fall der nächste König von England wäre, was er dann auch wird, James I., glaube ich.
Ja, ja, er wird's und er wird's richtig lange, ja.
Ja, genau. Und vor allem auch sie selbst einen Anspruch, also Mary Stuart selbst einen Anspruch auf den Thron haben könnte.
Genau.
Und letztlich ist sie nicht nur in Gefangenschaft, sondern ich glaube viele Jahre, 13 Jahre oder so, das kommt in dem Film nicht rüber, sondern sie wird dann hingerichtet irgendwann, weil ihr eine Intrige nachgesagt wurde, wo man nicht so genau weiß, hat sie die wirklich selbst angezettelt, wurde ihr die untergeschoben, aber sie ist natürlich schon, sie ist eine sehr widerspenstige Person, also es ist durchaus immer vorstellbar gewesen, dass sie da selbst schon ihre Ränke geschmiedet hat in englischer Gefangenschaft und das ist jetzt also ein bisschen in diesem Film als, ich würde mal sagen, so als Hot Seat Geschichtsstunde inszeniert.
Ja. Auch also, da wieder das, was du eigentlich gar nicht magst, der dramaturgische Kniff, dass man direkt am Anfang sieht, worauf das ganze Ding hinauslaufen wird.
Nee. Und
darüber haben wir im Zusammenhang, glaube ich, mit diesem Söldnerfilm geredet. mit Chris Hemsworth, wie hieß denn der? Ja, genau.
Extortion oder so ähnlich. Extraction.
Extraction, ja, genau. Ja,
ja, ja. Aber. Da muss ich sagen, dass ich das wirklich so wahnsinnig gut fand, dass es mich nicht gestört hat. Also ich wusste ja, wie es ausgeht.
Moment, was fand's gut? Diese Schlussszene jetzt oder diesen
die Anfangs- und Schlussszene quasi, die Hinrichtung. Spoiler,
ja genau.
Ja. Und wir fanden beide, vielleicht muss man sagen, wir fanden beide das Schiller-Drama zu Schulzeiten eher fad.
Naja, dazu muss man sagen, ich habe es auch wirklich in einer sehr faden Inszenierung gesehen. Übrigens jetzt wieder Dortmund, am Theater Dortmund. Es müsste gewesen sein im Winter 1997.
Ja. Regisseur damals Dominik Graf.
Regisseur, genau, nein, stimmt.
Okay.
Ja.
Okay, ja.
Da bin ich rausgegangen während eines Monologes. Das würde ich heutzutage auch nicht mehr so machen. Das war ein bisschen bösartig.
Okay.
Gut.
Ja. Wie fanden wir den Film?
Wie du fandest, weiß ich nicht. Aber ich fand ihn ganz okay. Ich fand, es hat für mich total Sinn ergeben, das, was wir gerade gesagt haben, dass der Regisseur vorher Theater gemacht hat.
Die Regisseurin,
vorher Theater gemacht hat. Er kommt sehr theatral daher,
ja,
in vielen Dingen. Du hast ihn mir so ein bisschen schmackhaft machen wollen, indem du mir gesagt hast, das ist was für die Militaristen der Herzen. Das, also militärische, also fand ich okay, jetzt aber auch nicht so doll. Ja,
es gibt keine Riesenschlachten.
Es gibt keine Riesenschlachten.
Das meinte ich nicht.
Was ich immer gerne mag, wenn so geografische Gegebenheiten so schön sind, diese enge Brücke da, das gefällt mir dann schon. Es ist so theatral, manches ist so ein bisschen klischeehaft. Also zum Beispiel, es ist aber auch schwer, so Maria Stuart war umgeben von vier anderen Marias.
Ja.
Hofdamen. Die ganze Zeit dabei waren. das alles da drumherum, dieses ganze, dieses Kammerding und was da sich abspielt, auch mit ihrem italienischen Sekretär, das fand
der,
ich.
Der plötzlich so ein schwuler Paradiesvogel war, im Gegensatz, glaube ich, zur historischen Vorlage.
Genau. Das war mir auf so eine, das fand ich auf so eine komische Art und Weise theatral und weiß nicht.
Also er hat schon so ein bisschen so, jetzt kommt das schlimmste Wort, das Unwort des Jahrzehnts, Frauenpower. Mhm. Er hat schon viel auf Frauenpower gemacht, gesetzt.
Der Film?
Ja.
Antoine, ja.
Ich glaube, dazu muss man diese Kamazophen-Union ein bisschen dazu rechnen.
Vielleicht. Aber das finde ich viel stärker in der Beziehung zwischen Elizabeth und Maria natürlich. Hm. Und da ist das Interessante, ist, dass so, dass die beiden auch miteinander reden, sagt Gott, wir sind so ganz anders als die Männer. Es ist eigentlich wirklich so, dass der ganze Hofstaat, die ganzen Männer und Berater, übrigens auch sehr gut bei Elizabeth Guy Pearce, die in so viele brutale Sachen hineintreiben. Also es sind unglaublich viele so Ränke unter Männern und Machtpolitikern, die zu dem treiben, was sie da so tun.
Ja, die sagen ja beide, sie handeln eigentlich entgegen ihrer weiblichen Instinkte, sondern sie handeln wie Männer, sagen sie ja beide.
Ja.
Man könnte auch ein bisschen sagen, dass das schon arg oktroyiert ist. Also diese weibliche Sicht der Dinge, das ist schon eine Art, also schon so High Concept. Aber andererseits, man weiß nicht, wie es in der Zeit war. Also genau diese Tudor-Geschichte lässt dir alle Freiheiten, das neu zu interpretieren. Mhm. Und wenn man sich darüber aufregt, dann finde ich, ist man schnell in diesem Fahrwasser, was dieser Film hinter sich zog. Nämlich, dass sich wahnsinnig viele Leute gesagt haben, ey, guck mal, das ist doch überhaupt nicht historisch. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass da ein schwarzer Minister irgendwie im Hof ist. Oder glaubst du wirklich, dass die Kammerzofe, dass die Asiatin ist oder so. Total unrealistisch, ne? Also ich hasse den Film. Der Film ist konkret unreal. Ist überhaupt nicht historisch. Gab's wahnsinnig viel. Gab's ein riesen Theater drum.
Okay.
Und das ist natürlich, das macht mich so irre. Das regt mich so auf, dass ich automatisch bereit war, dem Film sowieso viel mehr Freiheiten und auch ein bisschen Nonsens zu verzeihen irgendwie. Mhm. Weil er einfach Bock hat, ein paar Sachen anders zu interpretieren.
Ja, das.
Und dann, ich fand ihn sehr hektisch. Ich fand, er springt sehr schnell. Er ist ein bisschen, also er lässt sich, räumt fast manchen dramatischen Entscheidungen und Szenen zu wenig Platz und Ruhe ein. Mhm. Aber weißt du, also sobald der Film zu Ende war, dachte ich, okay, wie lange hat er jetzt gedauert? So knapp über 2 Stunden oder so. Did I have a good time, habe ich mich gefragt. Mhm. Und weißt du was, ich hatte eine gute Zeit. Mhm. Ich hatte Spaß bei dem Film. Ich habe den gerne geschaut. Mhm. Und ich habe danach die Bartholomäus nachgeschaut.
Oha.
Ein Film, den ich damals wirklich gut fand.
Ja.
Hast du ihn gesehen, niemals?
Nein, nee.
Und dachte so, der ist schon.
Obwohl ich von den Hugenotten abstamme. Ja, aber gut, ja.
Du stammst von den Hugenotten?
Ja, meine Oma, die Mutter von Onkelchen Süßigkeiten mitbringen. Onkelchen hieß mit Nachnamen Keum. Mhm. Das ist ein hugenottischer Name, ja.
Okay, ich als Katholik, jetzt weiß ich, warum es manchmal so knackst zwischen uns. Ah. Na, auf jeden Fall, dann dachte ich so, hey, die Bartholomäusnacht, die ist manchmal auch ganz schön hölzern und bemüht und auch ganz schön High Concept und vor allem arschlang, 2 Minuten 38 oder so. Und ich weiß nicht, dann hatte ich, wenn so ein Film so schnell vorbeigeht und mir gut gefällt und ich auch wirklich beide Hauptdarstellerinnen absolut super glaubwürdig finde und den gerne zuschaue, dann macht er viel richtig irgendwie. Mhm,
finde ich auch.
Ich hatte den Film dann eigentlich echt ganz gern gesehen. Und ich wollte ihn halt auch sehen, weil ich dachte, okay, wenn man jetzt mal so von Nostalgie spricht, sollte also, man sich halt mal eine Zeit anschauen.
Wir lernen, das Mittelalter wünschen wir uns jetzt nicht zurück. Kann man, pass auf, das führt uns zu der interessanten Frage, kann man nur nostalgisch sein, also kann man sich irgendwo hinsehnen, wo man schon mal gewesen ist oder was man erlebt hat? Und da bin ich drauf gekommen, Bernie, ich empfinde manchmal an eine Sehnsucht an das Amerika der 80er Jahre, wo ich auch wieder zur Highschool gehen will und einen Spind haben will und sowas, obwohl Bernie, ich bin da nie gewesen.
Nee.
Und trotzdem habe ich das in so vielen Filmen und Büchern und als wäre ich da gewesen.
Ja.
Hm. Trotzdem Mittelalter. Ich habe mal ein Michael Crichton Buch gelesen, das spielt im Mittelalter. Und das räumt mit ganz vielen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber auch Zeitreise. Mensch, Zeitreise hatten wir schon wieder ein Thema. Aber da reisen so ein paar Geschichtsforscher zurück in der Vergangenheit ins Mittelalter. Und das Mittelalter ist einfach so ganz anders, als man gedacht hat. Alles, das ist gut, das ist natürlich auch ein bisschen das Konzept des Buches, aber alles so, es riecht besser, das Mittelalter, als man gedacht hat. Es ist sauberer, es ist kultivierter, es ist klüger, es ist.
Timeline heißt der Roman.
Timeline, ja. Der ist, ich mochte den ganz gerne. Ich hab sowieso ganz gerne Michael Crichton gelesen. Aber ich habe mehrere Bücher von. Ich habe mindestens 4 oder 5 Bücher von Michael Crichton gelesen. Aber ja.
Es gibt einen Film dazu.
Ja.
Von Richard Donner von 2003.
Okay.
Lese ich gerade.
War jetzt, glaube ich, nicht so ein Erfolg. Michael Crichton ein Buch zu verfilmen, ohne dass ein Erfolg wird.
Da gibt es verschiedene. Der hat ja auch merkwürdige Bücher, also der hat auch diverse Bücher geschrieben. Jurassic Park, aber auch wo Michael Douglas sexuell belästigt wird in der Arbeit.
Ach so,
irgendwas, nicht verhängnisvolle Affäre ist es nicht. Nee, aber es ist
ein einzelnes Wort, glaube ich.
Ja, genau.
Okay. Enthüllung? Nee. Ja.
Don't go there.
Ja.
Schwieriger Film.
Chorus Line, nein. Gut.
Ich guckst du manchmal Fotos an von früher oder du postest auch manchmal so Throwbacks, ne?
Ja, also ich habe neulich mit meinem ältesten Freund beieinander gesessen und der hat alte Fotos mitgebracht. Da war ich schon auch nostalgisch und das war auch wirklich schön. Ob ich die jetzt selber, ich weiß nicht, wann ich diese Fotos das nächste Mal rausgraben werde. Also wie oft ich, also das auch wirklich das auch hier Marie Kondo aufräumen, du weißt, ne? Alles wegschmeißen, was nicht Freude ausstrahlt. Fotos, sagt sie, ist das Allerschwerste überhaupt. Fotos ist ja strikt bei ihr beim Aufräumen eine strikte Reihenfolge. Du fängst an mit Klamotten, dann Bücher, dann Papiere, dann dies, Kleinkram. Fotos ist das, was du ganz am Schluss machen sollst, ganz einfach, weil du dann schon ein geübter Aufräumer und Wegschmeißer bist. Ah. Weil Fotos ist die härteste Nuss aller harten Nüsse. Und sagt sie, Fotos ist auch das, was überall auftaucht. Also wenn du Klamotten aufräumst, findest du in der Sockenschublade Fotos. Beim Aufräumen von Büchern findest du in einzelnen Seiten Fotos. Du findest überall Fotos. Fotos, sagt sie, erstmal ungesehen alle in einen großen Karton packen. Dieser Karton steht bei uns im Schlafzimmer oben auf dem Kleiderschrank in einem alten Umzugskarton. Ich weiß nicht, ob ich da jemals, ich weiß nicht, wie viele Lockdowns wir erleben müssen, Bernie, dass ich an diesen Karton rangehe. Ja. Und du?
Ich bin, beim Wegschmeißen bin ich merciless.
Du, ja, aber übrigens, beim Reinkommen heute habe ich gesehen, wieder unten stehen Bücher, ne? Die sind auch von dir.
Aber weißt du, was mein Problem ist?
Ja, bitte.
Ich bin zu bequem, weil ich müsste natürlich Sachen, Klamotten und Bücher und Sachen, ich müsste sie verkaufen oder an die richtige Stelle geben. Wenn es politisch korrekt wäre und umweltgerecht, einfach Sachen wegzuschmeißen, hier wäre Kahlschlag, sag ich dir. Mein Problem ist eher, dass ich nicht so genau weiß, wohin. Und ich kann auch nicht 50 Bücher gleich runterstellen und ich will auch die Klamotten, ich will erst mal Leute fragen, ob sie brauchen, dich oder was ist, Kinderklamotten oder
sonst irgendwie. Ja, und schon stehen die Sachen 3 Wochen in der Tüte im Eingangsbereich, ja.
Das macht's komplex. Oh. Ansonsten, ich könnte hier so viel wegschmeißen.
Ich war völlig neidisch. Unser Nachbar über uns renoviert jetzt auf eigene Kosten, weil Vermieter will nicht renovieren, aber wir wohnen da mittlerweile alle schon lange und günstig. Er sagt, okay, ich nehme jetzt selber Geld in die Hand und renoviere. Hab ich ihn dann richtig mit Wände aufstemmen und Fußboden neu, sag ich, wo tust du denn deine ganzen Sachen hin? Er sagte, ich habe nicht so viel. Da war ich ganz neidisch.
Total. Ja. Du, genau, wenn meine Freundin mir SMS schreibt von sie minimalisiert gerade wieder ihre Wohnung, in der sowieso fast nichts ist und so, dann bin ich immer, mein erster Reflex ist so, dann gucke ich an mein Bücherregal nichts, scheiße. Andererseits, weißt du, ich arbeite in der Buchbranche, es geht leider auch gar nicht so richtig ohne Bücher. Also, und als Journalist arbeite ich auch noch. Nein, das heißt, ich brauche Bücher. Und vor allem, ich habe ja schon so viele Bücher von mir irgendwie die ganze Zeit.
Ich gucke gerade so in ein Regal. Okay, ich sehe so 2 Reihen. Ja.
Na, ich hab,
aber natürlich.
Ich habe 5 Romane geschrieben und ungefähr 6 oder 7 Bücher übersetzt. Allein davon ist ja mehrere Exemplare von jedem. Das füllt ja schon irgendwie eine ganze Seite.
Ja.
Du, das möchte ich auch wirklich nicht.
Ich habe 3 Leitsordner mit schlechten Witzen.
Die bringst du bitte mal mit, dann machen wir eine Spezialfolge.
Ja, die trage ich mal vor.
Okay, ich wollte eigentlich sagen, ich habe Fotos angeschaut neulich. Ja. Oder ich habe auch diesen Podcast gehört. Oder ich höre manchmal ältere Musik von mir. Wobei bei meiner Musik von früher, da kann ich noch was abgewinnen.
Okay.
Aber Fotos von mir, alte Blog-Einträge, Tagebucheinträge. Oh. Ich bin ständig nur so, ich denke so, was, also erstmal, was du für ein wirklich selbstgefälliger Arsch, also auch charakterlich, denke ich mal so, und dann denke ich mal, du sahst eigentlich echt kacke aus, denke ich. Ich denke mal so, woher hattest du diese ganzen hübschen Freundinnen und woher hattest du überhaupt dieses Selbstbewusstsein, die anzusprechen oder so? Wie ging es, wenn du so dämlich aussahst? Oder, was trägt der für Klamotten auf dem Bild?
Mir geht's mit meinen Tagebüchern genauso. Mich stört an meinen Tagebüchern das gleiche wie an deutschen Tatorten. Die Tonalität. Es ist wirklich.
Ja. Ist auch so maulig, ne?
Ach, furchtbar.
Ja, Tagebücher, glaube ich, sind per se maulig.
Maulig und oberflächlich selbstreflektiv, voller so Fragen, so, warum mache ich das bloß, warum habe ich das wieder so gemacht? Ja, Weil du ein Idiot bist. Ja.
Ja. Naja. Also ich habe in dem letzten halben Jahr so ein kleines Mini-Tagebuch geführt nach irgendwie der letzten Trennung. Mhm. Und nachdem es ja quasi das alles ja irgendwie ein Happy End hatte, habe ich gedacht, da kannst du jetzt mal wieder reinschauen. Jetzt kann man das ja wohlwollend sehen, nachdem alles irgendwie jetzt irgendwie ganz gut läuft. Und meine Freundin hätte es auch mal gern gelesen und so. Und ich dachte echt, warum kann man sich da nochmal damit auseinandersetzen? Und dann habe ich es gelesen und dachte so, okay, inhaltlich könnte ich es jedem zeigen, mhm. aber was da für ein, was, also wie sehr, also wie, ja, wie bedürftig und wie blöd und wie schlecht es auch formuliert ist. Und so, ich denke, das liest sich ja wie von einem 18-Jährigen.
Ist das sogar bedürftig formuliert?
Ja. Ah, es schreit nach Aufmerksamkeit. Und ich bin 46, Mann. Ich will nicht mehr so und ich führe trotzdem noch Tagebuch wie ein 18-Jähriger. Das war sehr frustrierend. Mhm. Ja. Okay, aber jetzt zu unseren Top-Listen.
Ah.
Wann musst du eigentlich zur Probe?
Bernie, ich habe heute keine Probe.
Oh.
Ja.
Hey.
Morgen erst wieder.
Okay, dann wir fangen an mit five things to look backward to. Ja. Was, anders formuliert, was kitzelt deine Nostalgie-Nerv, Rüdiger? Dein Platz 5. Wir versuchen es ein bisschen schnell zu machen, weil wir haben ja zwei Rubriken.
Eine Reihenfolge, ne?
Ja.
Pass auf, der 20. Januar 2021. Wo sind wir Dinge, auf die man sich freut?
Auf die man zurückblickt.
Auf die man zurückblickt.
To look backward to.
Dann.
Was kitzelt deine Nostalgie-Nerv?
Auf die wir zurückblicken. Pass auf. Gelbe Telefonzellen.
Okay, got it.
Gelbe Telefonzellen.
Möchtest du das?
Damals waren die noch, die ganz alten, gelb-eckig mit grauem Griff. Und dann später kamen die empfinde ich, sehe die jetzt noch und denke, ach, das sind die neuen Telefonzellen, die so ein bisschen runder sind und einen schwarzen Plastikgriff haben.
Ja, man könnte fast sagen, Telefonzellen an sich. Mhm. Hattest du Sex in der Telefonzelle mal?
Ich hatte mit 9 Jahren noch keinen Sex. Okay. Du guckst so verschmitzt. Hattest du mal Sex in der Telefonzelle?
Nein, hatte ich nicht.
Hast du vorher Rollos aufgehängt? Nein. Ich hatte noch nie Sex in der Telefonzelle.
Ja, gut. War nur so eine Frage.
Bernie, was ist dein Platz?
Ich wollte nur sagen, Telefonzellen erinnern mich an Geld zusammenkramen und irgendwie bei einer Freundin oder einer Frau anrufen, Mädchen, was man nicht von zu Hause aus konnte oder wollte vor allem.
Ah, okay. Oh, das ist sehr gut.
Okay, mein Platz.
Ja. Das weckt gerade Erinnerung. Das habe ich auch gemacht.
Ja.
Ja, da, siehst du? Nostalgie. So geht's du.
Meine Kids als Babys.
Ja.
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 Da erinnere ich mich gerne.
Da kommt jetzt gelbe Telefonzellen nicht.
Vor allem, wenn ich jetzt mit den Homeschooling, also mit dem Homeschooling mache, da erinnere ich mich gerne an. Manchmal würde ich ihn lieber wieder wickeln, als mit ihm Schularbeiten machen.
Ja.
Okay, Platz 4.
Pass auf, ich mache meine Reihenfolge, mache ich gerade hier on the fly, ja?
Ja.
Weil du jetzt, ich blicke zurück auf, ich hätte es gerne wieder, konzentrierte Menschen.
Nochmal?
Konzentrierte Menschen.
Du hättest gerne wieder
konzentrierte. Ja, ich hätte gerne wieder eine Zeit, wo die Leute konzentriert sind und nicht aufs Handy gucken.
So. Ah, ja, ja. Oh, ja.
Ja, ja. Wo alle, wo das Leben linear verläuft und wo Leute das machen, was sie gerade machen. Ich glaube, früher war das besser, Bernd. Früher war alles besser. Die Leute waren konzentrierter. Und wenn man in der Bahn gesessen hat, dann haben manche was gelesen, aber irgendwie waren sie mehr da. So.
Da kann ich was dazu sagen.
Sag mal das, was dazu.
Ich war mal neulich so Rauschmittel induziert, lag ich quasi auf dem Bett und habe nichts gemacht und hing meinen Gedanken und Bildern nach und es war extrem schön und dann fiel mir ein, dass ich das früher auch als Kind oder auch als Jugendliche ganz oft gemacht habe, weil es auch nichts zu tun gab.
Ja.
Jetzt mache ich das nicht, weil ich ständig am Rechner hänge und Wrestling-News lese oder über...
Ich habe früher sowieso tagsüber
Trump-News oder sonst irgendeinen Schwachsinn.
Ja, genau. Ich habe früher sowieso viel mehr im Bett gelegen. Ja. Das war nicht schlechter unter Umständen.
Im Bett liegen, ja.
Das ist damals an der Schauspiel, ich habe eine Wohnung übernommen, weil die so irre günstig war, in Köln, in der Peter-Bauer Straße. Und das war eine Dachgeschosswohnung, die hatte nur ein Zimmer mit einem Waschbecken und Toilette auf dem Flur. Und der größte, das war auch nicht so irre groß, das Zimmer. Und es hatte nur ein großes Bett in der Mitte. Und der Kumpel, von dem ich die Wohnung übernommen habe, hat gesagt, ich habe mein Bett hier unter dem Dachflächenfenster. Das ist geil, Dachflächenfenster über dem Bett. Ey, ich habe mir da schon Sonnenbrand geholt in dem Bett. das war wirklich toll. Der hat gesagt, so ist doch egal, wenn nur das Bett hier drin ist, tagsüber, man liegt ja eh die meiste Zeit im Bett.
Oh.
Und ich hätte das zu dem Zeitpunkt noch nie so klar formuliert, aber, was soll ich sagen, er hat recht gehabt.
Hm.
Und irgendwann erzähle ich dir mal, wer der Kumpel war, den kennst du nämlich auch. So, weiter.
Weißt du, wenn man im Urlaub ist und nur ein Hotelzimmer zur Verfügung hat, dann reduziert man, oder auch auf Tour, reduziert man sich manchmal auch genau auf dieses Bad. Dings rumlegen, Musik hören, lesen einfach.
Ja.
Mein Platz 4 ist, ich habe es genannt, so die Best Friend Years. Was es jetzt nicht mehr so gibt, wo du quasi, du hast ein Jahr, vielleicht sind beide Kumpels gerade solo und du hängst einfach, wahrscheinlich ist es nie ein Jahr, sondern nur ein paar Monate, aber du hast das Gefühl, das war das Jahr, wo ich die ganze Zeit nur mit Rüdiger oder mit Tim oder mit Flo oder mit sonst jemand rumhing, wo wir alles zusammen gemacht haben, alles geteilt haben und in Urlaub gefahren sind und alles, das Jahr drehte sich nur um diese Freundschaft, die Best Friend Years.
Ja.
Es gibt es nicht mehr bei aller Beschäftigung.
Es gibt so Epochen, es gibt so,
aber es geht ja nicht mehr, weil die Leute mit Beziehungen, Familien, Jobs beschäftigt sind, auch woanders wohnen.
Ja.
Ja, okay. Platz 3.
Platz 3. Gemütliche Autos.
Ah.
Ich mag keine Autos mehr so gerne, aber ein, finde ich, was in der deutschen Werbung für Autos wenig vorkommt, ich finde, Gemütlichkeit ist ein wichtiges Ding bei Autos. Hinten im Opel Rekord zu sitzen und meine Eltern, mein Vater fährt und wobei der wirklich schlimm Auto gefahren ist. Nicht so schnell, sondern so furchtbar unkonzentriert. Aber ich sitze hinten und es kommt Musik, klassische und Gemütlichkeit. Was ist deins?
Weißt du, womit ich übrigens sehr unzufrieden bin?
Womit bist du sehr unzufrieden?
Mit meinen Bartmoden von früher. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie ich meine Bärte so hinrasiert habe, denke ich so, was sieht bescheuert aus. Okay, mein Platz 3 ist dein Platz 4 gewesen, die Konzentrationszeit, die Zeit ohne Internet und so, weißt du?
Siehst du?
Und Handys.
Aha.
Ja, okay.
Interessant.
Platz 2 bei dir.
Platz 2. Hier steht meine Entschlusskraft.
Okay.
Pass auf, ich habe es jetzt einfach mal vorgelesen. Früher, vielleicht ist das auch eine Alterssache, aber ich habe öfter früher große Entscheidungen getroffen, habe ich das Gefühl. Ich war früher entschlussfreudiger. Ich habe gesagt, jetzt mache ich das so und so. Jetzt mache ich das so und so. Oder jetzt beginnt die Zeit, in der ich. Oder jetzt kommt der neue Rüdiger.
Ja.
Und das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich werde jetzt gerade ganz traurig.
Ah.
Ja, das ist mein Platz 2.
Okay. Mein Platz 2 ist im Prinzip nochmal dasselbe, was wir gerade schon besprochen haben, aber nochmal speziell auf Bücher gemünzt, nämlich in Büchern versinken. Mich hinsetzen, anfangen zu lesen und festzustellen, 3 Stunden sind vergangen. Wow, ich konnte mich nicht lösen von diesem Buch.
Ja.
Jetzt lese ich mal eine halbe Stunde maximal und danach strengt es mich an. Es kann aber auch mit dem Alter kommen, aber ich glaube, dass mit diesem ganzen, und da hängt es ja wieder zusammen, dass, glaube ich, schon mit diesen ganzen Ablenkungen in diesen digitalen, einfach die Aufmerksamkeitsspanne so gering geworden ist, dass man sich nicht so lange konzentrieren kann. Und wenn zum Beispiel, ja, da bin ich schon wieder bei meiner Freundin, die mir dann erzählt, Sonntag habe ich den ganzen Tag gelesen, dann denke ich, ach, wie schön. Schön, ich würde es auch gern behaupten. Ich kann es irgendwie nicht. Ich rede mich dann manchmal darauf raus, vielleicht ist was dran, dass ich mich beruflich ständig Bücher lese oder manchmal sogar schreibe oder übersetze. Und es ist ja durchaus auch, bedarf es ja auch Konzentration, irgendwie so einen 500-Seiten-Roman zu übersetzen. Aber ich glaube, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr verkümmert. Bücher war mal Platz 2. Dein Platz 1.
Mann. Im Grunde genommen höre ich bei uns beiden eigentlich ein ganz großes Nostalgie-Thema raus. Entschleunigung, ne?
Ja.
Und eigentlich, wenn ich jetzt, ich habe noch 2 Punkte hier stehen, die setze ich jetzt beide als Platz 1, kommt beides auf gleich hinaus und ist auch Entschleunigung. D-Züge mit Abteil und lange Nachmittage. Irgendwann habe ich mal festgestellt, ich habe keine Nachmittage mehr. Früher gab es Nachmittage. Da war immer Mittagessen und die Zeit bis zum Abendessen, die war lang und da passierten Dinge dazwischen. Und das gibt's nicht mehr. Und du?
Weihnachten als Kind. Weil ich bin kein großartiger Weihnachtsfan, nein. Ich finde es aber auch nicht schlecht, aber tatsächlich dieser Slow Burn zwischen 1. und 24. Dezember, der dann echt so kulminiert in einem richtigen Highlight, und es ist ja auch kein Fake-Highlight, wo du dann denkst, okay, jetzt habe ich mir eigentlich zu viel Erwartung gesetzt, so gut war es doch nicht, sondern es war immer genauso gut, wie man sich es vorgestellt hat. Es gab diese Geschenke, es gab diese Spannung.
Ja, ja.
Es war so geil, wie ich es mir vorgestellt habe am 1. Dezember, dass der 24. Dezember werden könnte. Er wurde es. Das gibt's nicht mehr.
Haben wir ein Glück. Ich bin aber überrascht, dass meine Kinder sich auch immer noch so auf Weihnachten freuen. Also auch das größere Kind mit 15 Jahren freut sich auch dieses Jahr richtig, richtig auf Weihnachten. Ich denke, aber du weißt doch auch die Geschenke und es ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Aber trotzdem, so und alles, dann doch. Aber,
Ja, weißt du, ich komme ja auch gern von so Weihnachtstraditionen ab. Hier steht ein Adventskranz oder eine Adventsreihe, wenn man so will.
Ja.
Ja, und ich denke so, ach, weiß nicht, brauche ich das? Oder Weihnachtsbaum will ich auch also irgendwie aus Umweltgründen nicht unbedingt machen dieses Jahr. Mhm. Und dann denke ich mal,
weißt du, dass man die auch leihen kann?
Ja, kann man?
Ja, man kann welche leihen im Topf. Mhm. Die hast du dann über die Feiertage bei dir und dann gibst du die zurück, kriegst auch Geld wieder, kriegst eine Kaution wieder. Ja, also wenn du den Weihnachtsbaum in ordentlichen Zustand, also zurückgibst, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt im ordentlichen Zustand heißt, nur sind noch alle Nadeln dran oder ob der irgendwie sonst irgendwie traumatisiert ist. Ja, von Weihnachten bei dir zu Hause, das weiß man ja nicht, oder bei anderen Leuten zu Hause. Aber ja, dann wird er wieder eingepflanzt.
Ja, ich will es dem Kind halt nicht versauen, weißt du, deshalb mache ich diese viele Dinge.
Naja.
Aber ich bin auch völlig damit okay, dass es nicht mehr diese Bedeutung hat wie früher. Das macht mir gar nichts aus, aber wenn du mich fragst, was ich nostalgisch betrachte, dann ist es Weihnachten als Kind. Schon. Ist halt so. Aber und zwar als Kind, nicht als Jugendliche. Nicht als Jugendliche.
Ja. Ich erinnere mich immer gerne, ich war mit meinem Vater mal, da waren wir schon alleine, mal über Weihnachten, ja, irgendwo viel Schnee war in den Bergen. Und irgendwie haben wir da so da gesessen, wir wussten, wir haben uns beide so Bücher gekauft und dann saßen wir im Hotelzimmer und es war nur die Frage, wann wir runtergehen zum Essen. Wollen wir jetzt Bescherung machen? Ja, machen wir Bescherung. Dann haben wir uns beide in den Arm genommen, haben beide in einmal kurz gesagt, fröhliche! Dann haben wir uns die Bücher gegeben und fertig.
Das klingt schön.
Es war super.
Das klingt sehr schön.
Ja.
Okay. So. Top 5 things to look forward to.
Du.
Ich hab 10 gemacht.
Ich darf eine kurze Sache dazu sagen?
Ich hab 11 gemacht.
Ja, das habe ich schon gesagt. Ich hab's schon gesagt.
Du wolltest dein kalabrisches Sprichwort noch anbringen. Passt's hier?
Nein.
Okay, gut.
Mal gucken, vielleicht kriege ich es noch irgendwie rein. Das ist auch so ein Ted Lasso-Ding, ne? Das wird jetzt eine 5-Dollar-Wette laufen haben, ob man es noch unterbringt.
Wie weit bist du eigentlich mit Ted Lasso?
Ich habe seit dem letzten Mal noch 2 Folgen geguckt. Ich weiß jetzt, wo du geweint hast. Aha. Und ich bin noch eine Folge danach. Also, wo der eine jemand den Verein verlässt. Und das Ritual gemacht wird. Und der neue Fußballer ist schon aufgetaucht.
Ja. Der Fußball ist live.
Fußball ist live, Coach. Da bin ich aus dem Lachen nicht rausgekommen. Bei dessen Auftritt. Das ist ja so herrlich.
Aber sein Nervenzusammenbruch bei Karaoke ist doch Wahnsinn, oder?
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ach, du warst doch nicht bei der Karaoke-Folge?
Nein, Karaoke noch nicht.
Ah, da habe ich geweint.
Ach so. Ach, ja. Ich habe gedacht, bei der Folge, wo seine Frau ihn besuchen kommt und er seinen Ehering ablegt.
Da vielleicht auch.
Okay.
Irgendwo kommt mal so ein Sonnet von The Verve.
Ach.
Als Dings. Aber ich glaube,
das habe ich noch nicht gesehen. Okay.
Okay.
Gut.
Top 5 Things to Look Forward to. Ich habe 11, aber ich mache ganz, ganz schnell.
Ja. Willst du sie einfach hintereinander weghauen?
Nee. Die ersten, bis zu den Top 5 haue ich sie schnell weg.
Gut.
Okay, pass auf,
ja.
Halt dich fest,
jetzt.
Geh los. Brennerpass 500. Ausgabe. Ja. Ein Japan-Urlaub, irgendwann mal ein Besuch in Tokio.
Du auch, ja.
Die Wiederkehr des Ostens.
Ja.
Aber das bedarf vielleicht Erläuterung.
Ja.
Ich wünsche mir, dass der Osten irgendwann mal nicht mehr der Osten ist, sondern dass man sagt, naja, die Sachsen, ich fahre nach Leipzig, ich fahre nach Merseburg, bin Thüringen, Thüringer Wald, ohne das Gefühl zu haben, das ist eigentlich ein shitty place und da wählen alle AfD. The Rise of the East, keine Ahnung.
Okay.
Das wünsche ich mir, dass das nicht mehr so assoziiert ist. Dass es nicht mehr so ist, dass es nicht mehr assoziiert wird und dass es auch nicht mehr so assoziiert mit diesem ganzen, diesem Rechten und diesem mauligen DDR-Tum und dass wir, Entschuldigung, tatsächlich mehr eine Einheit sind.
Mhm. Okay.
Und nicht so viel rechts wählen.
Ja.
Okay, und es wird, ich denke, es wird passieren.
Ja,
okay, Brennerpass fährt in die Highlands.
Mhm.
Das Red Dead Redemption 3, falls es jemals gibt. Und die nächste Succession-Staffel.
Nee, das steht bei mir auch.
Okay, ja. So. Jetzt, das waren mein Platz 11 bis 6. So, jetzt können wir anfangen. Dein Platz 5.
Pass auf, eigentlich auch hier wieder. Im Grunde genommen ist es, worauf ich mich freue: Entschleunigung, Dinge, nee. Also Dinge, wo ich nostalgisch war, Entschuldigung, Dinge, auf die ich mich freue, im Grunde genommen kann ich das zusammenfassen, in Corona ist vorbei.
Ja.
Ich freue mich auf Essen gehen, ich freue mich auf Trinken gehen, ich freue mich auf Tanzen gehen, ich freue mich auf einen vollen Saal und eine Umarmung.
Ja.
Das sind meine Punkte.
Fair enough.
Bis hoch in die.
Hm. Ja. Das waren deine Platz ersten, das waren 5.
Ja, ich weiß es, irgendwie gehört alles zusammen.
Hm. Okay, gut. Meins ist auch Corona gehemmt, würde ich sagen, mein Platz 5, nämlich mein nächster Griechenlandurlaub.
Ja.
Ah, ja. Aber es kann ja auch noch dauern. Also gut. Ich bin zumindest nicht jemand, der jetzt bei kritischer Lage sofort den Urlaub düst. Ich möchte schon, dass alles entspannt ist und wenn es noch ein Jahr weiter, ein Jahr mehr dauert.
Pass auf, wir machen jetzt deine Punkte durch und ich sag auch mal eins dazwischen, ja?
Okay, gut.
Genau. Mein Griechenland, dein Griechenland ist meine Nordsee.
Okay, gut. Platz 4 ist, bin sehr neugierig darauf, wie mein Kind als Erwachsener sein wird. Da freue ich mich drauf.
Mhm. Bei mir genauso.
Ich bin überzeugt, dass ich im Lauf der Zeit noch friedlicher unaufgeregter, ausgeglichener und vor allem angstfreier sein werde. Und ich bin mir sicher, ich begreife den Zusammenhang zwischen den Dingen jedes Jahr ein bisschen mehr. Und insofern freue ich mich tatsächlich auf meine persönliche Weiterentwicklung.
Den neuen Bernie.
Ja, aber zu neu ist nicht, weil es geht ja sehr schleichend. Aber ich freue mich auf das, was, was ich noch tun wird.
Ja, das ist, habe ich, hier steht the next big thing.
Oh ja. Du formulierst es natürlich ein bisschen plakativer, aber wir meinen wahrscheinlich dasselbe. Ne?
Wir meinen das Gleiche. Ja. Gut.
Ich habe mal so ein Bild gesehen, das ist mein Platz 2, wo der japanische Kaiser mit seiner Frau am Strand entlang geht. Die machen einen Strandspaziergang. Sind schon ganz alt.
Ja, an der Ostsee oder? Nee.
Nein,
in Heringsdorf.
Nee, in Japan, glaube ich, gibt es auch ein Meer.
Ach so, richtig.
Und die sehen sehr friedlich aus und machen einen Strandspaziergang. Und er sieht ein bisschen bedürftiger aus als sie. Ich glaube, sie nimmt ihn so im Arm.
Ja.
Und im Prinzip ist das meine Vorstellung von. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich da mit meiner Lebensgefährtin, im Idealfall ist es dieselbe wie jetzt, am Strand entlang zu gehen. Wir sind ein bisschen alt und tattrig und waren so ein Strandspaziergang. Der dauert lang, weil wir uns, weil wir einfach nicht mehr die Schnellsten sind. Aber sie ist natürlich viel schneller als ich.
Ich muss jetzt ein bisschen an Inception denken, lustigerweise.
Ja?
Inception ist ja auch die Anfangsszene, wo einer am Strand angespült wird. Und er wird von diesem, auch, ich glaube, ist dieser, von diesem japanischen Mann aufgenommen. Von diesem, ich glaube, der ist so ein Superkrimineller.
Ist das nicht Leonardo DiCaprio, der da angespült wird?
Ja, ich glaube, natürlich ist er das. Ja, also die Hauptfigur, jetzt wollte ich nicht spoilern, ich weiß das natürlich.
Ich möchte einfach so ein altes, süßes Ehepaar, guck mal hier, siehst du das? Siehst du die beiden?
Ja, die sind sehr süß.
Ja.
So ein bisschen wie das Münchner Tatort-Ermittler-Duo, aber.
So möchte ich sein, so süß, süß die beiden, siehst du hier nochmal, am Strand entlang spazieren gehen.
Schön.
Freue ich mich richtig drauf. Genau, ja. Und mein Platz 1 wäre tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen, wenn ich es jetzt nochmal lese, klingt es total anbiedernd. Weiß gar nicht, wie viele weibliche Hörerinnen wir haben, so prozentual. Aber ich freue mich auf Gleichberechtigung. Ich freue mich, dass diese Ära der Männer, auch gerade in Politik und Führungspositionen, dass das bitte endlich aufhört.
Ja.
Das wird passieren. Da freue ich mich drauf.
Das ist große Entspannung.
Ja, hoffentlich, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass es sich ein bisschen entspannt dadurch.
Na gut.
Dann freue ich mich auf nächste Woche, nächste Sendung.
Ja. Haben wir schon ein Thema? Verraten wir noch nicht.
Wir haben noch keins, oder?
Wir haben noch keins.
Okay, gut.
Dein Blick war ganz schön.
Okay, gut. Dann wünsche ich euch eine schöne erste Adventswoche.
Das wünsche ich auch.
Okay, bye bye.
Bye bye.